Ja, guten Morgen da draußen an den Endgeräten. Ihr wundert euch wahrscheinlich, welche Stimme ihr hier hört. Mein Name ist Sven. Ich war schon mal zu Gast in diesem wunderbaren Podcast. Podcast. Ich kann das Wort Podcast jetzt aussprechen. Ich war schon mal zu Gast. Da ging es um mich. Das war super. Hat mir Spaß gemacht. War eine große Freude. Und es geht ja um eigentlich alles. Und ich habe vielleicht Lust, heute euch 2 Stunden alleine voll zu quatschen über alles, was mich so beschäftigt. Ich glaube, ich könnte das. Aber das ist natürlich Quatsch. Der Dennis, wie ihr wisst, ist ja, wenn ihr fleißige Hörer seid, die, die es nicht seid, der ist gerade nicht da. Der ist irgendwo verschollen zwischen Utah und Vancouver oder was auch immer da an der Küste Kanadas ist. Ist auf jeden Fall ein Wahnsinnstrip und deswegen ist der gerade schwer beschäftigt. Und der andere Host dieser wunderbaren Show, der Norbert, ist ja nicht nur Host dieser Show und ist ja nicht nur ein sehr eloquenter Mensch, sondern auch jemand, der Musik macht. Und das hat er neulich getan. Und da bat er mich, ein paar Zeilen für ihn einzusingen, was ich natürlich auch gerne getan habe. Und dann dachte ich mir, hey, lass doch mal über deine EP quatschen. Und das machen wir jetzt. Ne? Machen wir? Machen
ja,
wir.
Das machen wir. Und ich sage jetzt auch mal Hallo an die Welt da draußen. Und was für eine schöne Einleitung, Sven. Vielen Dank. Ja, ich glaube, so eloquent habe ich es noch nie hinbekommen.
Lange
nicht mehr.
Ich höre zu viel Copper TS und da ist das natürlich viel besser als ein Fußball-Podcast. Man muss jetzt nicht Fußball mögen, aber was
Doch, warte mal, Copper TS, das ist doch relativ neu,
ja,
oder?
Ja, das ist halt Tommy Schmidt. Deswegen ist er auch gleich auf A1 der Fußball-Podcasts gelandet. Ist klar, weil ist halt Tommy Schmidt, ne? Und der ist halt eine Podcast-Berühmtheit und auch mittlerweile, glaube ich, eine Fernsehberühmtheit. Ich gucke halt wenig Fernsehen. Weil, warum? Ne? So, wenig Gründe.
Ich habe jetzt Copper TS letztens gesehen, weil ich gerne in meiner Küche, läuft gerne nebenbei Calcio Berlin, falls du das kennst.
Ja, natürlich kenne ich Calcio Berlin. Also, Shoutout genau, an Niklas und Krögi und an
und den,
Nico.
Den Heimer, ja. Den Heimermann.
Ja, ja.
Und wie gesagt, das läuft gerne bei mir im Hintergrund, wenn ich irgendwie in der Küche irgendwas mache. Und da war er letztens zu Gast da beim Ranking zu 90er-Jahre-Trikots.
Ich habe es als Podcast gehört. Also ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe es mir als Podcast angehört und fand es ziemlich funny. Und ich mag halt so die Mischung tatsächlich gerade zwischen Calcio, weil das sind einfach Fußball-Nerds. Die reden über Dinge, die ich nicht verstehe, aber ich finde es total spannend und denke mir, ah, cool, ah, so laufen die an. Keine Ahnung warum, aber wenn ihr das sagt, ihr habt, und das ist so irre, wie die, also wie viel Ahnung die auch von Spielern haben, von denen ich noch nie was gehört habe und dass die wahrscheinlich irgendwie jetzt bekannter werden und dann werden die besser. So, es ist wirklich verrückt, nicht verrückt, es sind halt Leute, die sich da tief mit beschäftigen und bei Copper TS ist es eher so, dass man das Gefühl hat, man hört halt einem Fan zu und weil der Tommy halt der Tommy ist und 1000 Leute kennt, hat der da halt auch wirklich dann so Fußballprominenz sitzen, wie Robin Gosens zum Beispiel oder ich komme ja aus Bielefeld, Fabi Klos, Legende, 12. Oktober Abschiedsspiel auf der Alm, ja, das wird super, ich bin leider nicht
Bist
dabei.
Bist du fort?
Nee, leider nicht, ich habe mich zu spät um Karten gekümmert, also ich glaube, es gibt noch Restkarten, aber es sind, glaube ich, die teuren Tickets tatsächlich. Und aber der, ich meine, lebende Legende, ne? Sogar der Ortega kommt aus Manchester angerauscht, um da mitzuspielen.
Oh.
Ja, ja, also da, ich könnte mir vorstellen, dass Casper die Halbzeitshow macht. Ich weiß es nicht, aber das wäre natürlich witzig.
Wow, ist so krass,
ja,
Alter.
Ja,
okay.
Ja. Also da geht was, ich meine, der Mann ist eine lebende Legende, ne? Der ist immer bei Arminia geblieben, seit er gewechselt ist, von Wolfsburg 2, glaube ich, und hat, ich weiß nicht, wie über ein Jahrzehnt, und der hätte auch woanders spielen können zu seiner Prime, da bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall ist das halt schön, da diese Leute zu hören und wie die so über Fußball reden und denken, es ist mehr so, ein Fan unterhält sich mit den Profis, ne? Chris Kramer ist da auch manchmal oder Turid Knag, die mal bei Arsenal gespielt hat. Und jetzt Datenanalyse macht, tatsächlich. Ja, genau. So Zeug halt. Und genau. Also, Fußball-Podcast können wir lange drüber abnörden, aber ich wollte ja eigentlich über Musik mit dir reden.
Über Musik. Yeah. Über Musik nörden.
Genau. Also auch.
Ja, und ich habe, lustigerweise, ich habe absolut gar keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Und ich habe jetzt, bevor Sven hier mich überfallen hat, habe ich nach, ich glaube, fast 2 Monaten zum ersten Mal oder wieder mal die EP, das Album, wie auch immer, gehört. Ich habe sie bestimmt seit 2 Monaten nicht mehr gehört.
Ja, also einmal vorweg, um gleich die Fronten zu klären. Ich finde das Ding richtig super. Also
Danke.
Und das meine ich auch genauso, wie ich sage. Ich mag den Vibe von dem Teil. Und ich mag...
Wollen wir jetzt da klar einsteigen jetzt?
Ja, genau, da steigen wir ein. Also ich mag, okay. Es klingt auf mich, ja, wirkt das recht eigensinnig. Ich glaube, und da machst du ja auch keinen Hehl raus, dass du Sachen wie Bright Eyes etc. ziemlich magst. Ich finde, das hört man.
Ja.
Also, ne, so diesen, okay. diesen folkigen Amerikaner-Indie-Einschlag, den das ganze Saddle Creek-Universum behaupte ich jetzt mal so hat.
Ab und zu mal, ich will ja, ich seit ich Musik mache, das ist jetzt seit ich 16 bin, also knapp 25 Jahre jetzt.
Okay.
Oder ja, ein bisschen, ich bin jetzt, wäre jetzt 40, also kann man sich ungefähr ausrechnen. Und seitdem möchte ich gerne eine Folkrock-Band gründen. Und ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der mir eine Folkrock-Band gründen will.
Also nach dem Teil, Leute, hört euch das an. Das heißt...
Jetzt ist es zu spät, jetzt will ich keine Band mehr haben. Aber bis noch vor 3-4 Jahren wollte ich einfach immer eine Folkrock-Band gründen und immer wollten alle Leute irgendwie, ja, es muss irgendwie rocken und laut sein und Leute müssen dazu abgehen. Wo ich mir dachte immer so, scheiß drauf.
Ich fand, wo du das sagst, es muss rocken, ne? Ich fand das ganz interessant. Ich habe neulich Markus Wiebusch zu dem Thema gehört, beim lieben Jan Schwarzkamp im Podcast. Wie heißt das? Soundtrack meines Lebens oder irgendwie so, egal, Soundtrack, glaube ich.
Soundtrack meines Lebens,
genau. Und da meinte er so, naja, Anfang so hatten die halt auch Bock, so, ne, so Punkband, Hardcore, so.
Weil die waren ja Bud Alive vorher.
Wie gesagt, ich fand Butter Life auch ein Stück geiler als Cat Cup bis heute, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall meinte er so, fanden alle geil und er halt auch. Und irgendwann hat er so gemerkt, so, ey, aber jeden Abend, boah, irgendwann wird das langweilig. Und dann hat er festgestellt, und ich glaube, deswegen gibt es auch Cat Cup, dass er mit diesen eher gefühligeren Songs oder auch ein bisschen anders instrumentiert halt, dass da mehr passiert im Publikum und dass da jeden Abend sich irgendwie eine neue Dynamik entwickelt und dadurch das Ganze spannend bleibt. Das fand ich einen interessanten Punkt. Also, aber ich verstehe natürlich auch, wenn man Bock hat, irgendwie alles platt zu bügeln. Das ist auch okay.
Ist auch nicht schlimm. Ne? Also bei uns hier im Osten Sachsen, ich weiß nicht, wie es woanders war, aber da gab es so Mitte der 2000, ich glaube, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, aber halt diese Stoner Rock, Psychedelic Welle. Also wirklich, da gab es fast in jedem Klitschennest, in jeder scheiß Jutze gab es irgendwie eine Stoner Veranstaltung im Monat, mindestens ein oder zwei. Und wir haben auch sehr viele davon besucht. Und irgendwann nach einer gewissen Zeit haben wir fast alle kollektiv gesagt, ich glaube, jetzt haben wir alles gehört.
Ja. Irgendwann ist es
also, auserzählt. Irgendwann war das Ding auserzählt und dann kamen halt aber immer noch irgendwelche jungen Bands oder irgendwas, die halt versucht haben, sagen, ja, wir sind Stoner, er klang trotzdem wie die Bands vor 30 Jahren, wie Kaius oder wie Fu Manchu oder wie die alle, so klang der trotzdem. Das war halt auch langweilig am Ende. Nee. Und das will ich halt immer, wenn ich Musik mache, will ich halt immer vermeiden, mich zu wiederholen.
Ja.
Das mag ich gar nicht. Klar wird's Anleihen geben und es wird sich ähneln, es wird so ein bisschen die Limitierung meiner Skills darauf begründet sein, weil ich halt nicht, was halt zum Beispiel Gitarre spielen angeht, der Lagerfeuer-Mensch schlechthin bin. Also mehr als Lagerfeuer-Akkorde komme ich nicht weiter.
Ja, same bei mir. Du würdest also sagen, dass wenn du was Neues jetzt machst, dass du dich auch ganz bewusst versuchen würdest, von dem zu entfernen, was du jetzt gemacht hast.
Genau, ganz genau. Ich habe schon Songs. Es sind auch schon zwei so gut wie fertig.
Ja.
So ist es nicht. Und die werden auch weiter Gitarre, Schlagzeug, Bass und ein bisschen was drumherum sein. Mhm. Das ist immer das Prinzip wird immer gleich sein bei mir. Wenn ich mich mal hinsetzen würde und Klavier lernen sollte.
Aber du hast ja diesen einen elektronischen Song auch. Auf.
Ja, das habe ich auch. Und das war einfach bloß so ein Nachmittagsprojekt, wo ich einfach Nachmittag gedacht habe, ich probiere mal ein bisschen mich bei, lustigerweise GarageBand auf dem Mac, kann man so lustig einfach nur Software-Sounds oder Mikro-Software irgendwie, also so MIDI-Scheiß einspielen und ich habe nicht mal MIDI-Keyboard oder irgendwas, sondern habe es einfach auf das Tastatur und mit meiner Maus ein bisschen irgendwie während ich was gespielt habe, an den Reglern. Ich habe einfach bloß Neues gemacht. Ich wollte einfach bloß Neues machen. Mehr wollte ich nicht machen.
Mhm.
Und das habe ich dann irgendwie zusammengeklatscht.
Ja.
Das sind am Ende, lass es mich bestimmt fast 17, 18 Spuren gewesen oder so insgesamt, mit, da ich mich probiert mit verschiedenen Frequenzen und allem möglichen. Ich habe richtig so ein 5-6 Stunden dran gemacht und habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich ganz cool, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da habe ich es dann mal so meinem besten Freund Markus, der auch auf der Album ein paar Mal vertreten ist, mal geschickt. Und nach 10 Minuten kam das zurück. Ich habe das zweimal durchgehört. Das ist wahrscheinlich das Beste, was du jemals getan hast.
Ach, cool.
Da war ich auch so, okay, krass. Weil es wirkt anscheinend, wenn man es auf einer richtig geilen Anlage hört, soll man da irgendwie noch irgendwas hören. Aber ich hab einfach bloß Mist gemacht. Also, das war im Prinzip bloß ein Spaßding.
Ja, guck mal. Aber also ich kann ja nur sagen, wie es auf mich gewirkt hat, als ich
ja, bitte.
Also, man muss noch sagen, wie es heißt eigentlich. Ne? Jetzt komme ich. Ich hab wieder keine Ahnung. Mixtapes and Mistakes? Ist das richtig?
Nee, Mixtapes, Mistakes.
Mixtapes, genau. Ohne
das hat
End.
Jetzt, das hat sich.
Das war.
Das wird sich jetzt. Eigentlich wollte ich es Mixtapes / Mistakes machen.
Ja.
Aber jetzt kommt nämlich so ein leicht langweiliger Part in der ganzen Geschichte. Man muss den ganzen Scheiß ja auch irgendwie, oder ich wollte den ganzen Scheiß ja irgendwie auch hochladen und so. Mhm. Und über das ich das gemacht habe. Oh Gott, wie hieß das?
Weiß ich
nicht. Warte mal, wie hieß denn das? Ich will es jetzt nicht öffnen.
CD-Baby, ja, DistroKid.
Nee, DistroKid nicht, ja. Sondern sowas von.
DistroKid macht, glaube ich, auch nur für Vielreleaser Sinn. Das ist, hat ja ein Abo-Modell quasi.
Wartet ganz kurz.
Ja. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber er wandert gerade durch sein Loft und sucht unter seiner Katze.
TuneCore!
Ah, stimmt, TuneCore habe ich jetzt auch schon öfter gehört.
TuneCore habe ich das gemacht, weil die halt so ein relativ günstiges Basismodell haben, ja. Basiseinsteigermodell. Und die wollten halt nicht diesen Schrägstrich im Bandnamen haben.
Ja, ja.
Das hat ja nicht gepasst. Und da wird es jetzt die nächsten Releases, die es geben wird, über die nächsten Zeit, keine Ahnung. Ich hab auch keine Zeitpläne oder irgendwas. Wird es das bloß als ein Wort geben.
Aber
um
mal auf Zeitpläne gerade, ich möchte da gerne einhaken, dass ich finde, man hört das dem Album an. Also nicht im Sinne von, das klingt unprofessionell, sondern eher in dem Sinne, da tobt sich einer aus. Und also was ich so, das war so ein Gedanke, der mir halt kam, also einmal zu diesem elektronischen Stück. Ich finde, das ist so ein schönes Bindeglied zwischen, das ist ja so relativ mittig angeordnet in der Track-Reihenfolge.
Ja, genau, das war auch eine Absicht.
Genau, das habe ich mir fast gedacht. Und das macht auch jede Menge Sinn. Also ich glaube, wäre das am Anfang so intromäßig, hätte es nicht gewirkt, glaube ich. Aber so in der Mitte denkt man einfach so, wow, was kommt jetzt? Und dann, und jetzt geht's weiter. Cool. So, also dadurch hat das Ganze so einen schönen Flow gekriegt, finde ich. Und ich finde halt an der Art, wie es klingt, und ich glaube, du hast auch selbst aufgenommen, selbst gemischt. Ist das richtig?
Ich habe alles selbst gemischt und selbst aufgenommen, ja, das stimmt.
So,
also bis auf solche Gastbeiträge wie deins, was du selbst aufgenommen hast, ja.
Und
aber
so ein bisschen habe ich so den Eindruck, also ich denke da an dich, ich denke da an so jemanden wie Oleg Bampolek, und es, so peu à peu laufen mir gerade so Menschen über den Weg, die das so tun und dadurch jetzt vielleicht nicht nach Radio-Pop-Musik klingen, weil klar, ne, da kann man natürlich, man kann alles schleifen, wenn man die richtigen Leute hat, die wissen, wie es geht. Aber dadurch entsteht gerade, habe ich so das Gefühl, so Leute, die das Ganze eher als Spielwiese begreifen und nicht so erpicht auf Reichweite, auf hey, hier bin ich, nehmt mich wahr. So interpretiere ich das richtig? Gehörst du da auch eher so in die Schule oder?
Ich will absolut nichts mit dieser Musik erreichen, absolut gar nichts. Ich will damit weniger live auftreten, noch will ich irgendwie, habe ich das hochgeladen und 2-3 Mal geteilt und gesagt, hier Leute, hallo, hier habe ich was.
Völlig
für legitim. Euch.
Ja, klar.
Aber ich habe jetzt nicht irgendwelche Promoter angeschrieben oder irgendwelche Sachen mir genutzt. Keine Ahnung, das will ich alles gar nicht mehr. Ich will einfach im Prinzip, wahrscheinlich ist es jetzt total so ein egomanisch blöder Satz, den ich jetzt sage, aber trotzdem, dass von mir irgendwas mal zurückbleibt, auch wenn es bloß in digitaler Form ist.
Ja, aber das ist ja, das, also weiß ich nicht, ob das jetzt egomanisch ist. Ich meine, du machst Musik, so Punkt, das ist ja erstmal Kunst. Und dass man möchte, dass diese Kunst überdauert, solange die Server halten, hey, why not? Also ich glaube, ich denke das Ganze mal 500 Jahre zurück. Also 200 Jahre zurück. Wenn die Jungs damals die Möglichkeiten gehabt hätten, hey, die wären noch genauso damit umgegangen.
Na gut, es wurde jetzt eine neue Single von Mozart gedroppt, also.
Ja, why not? Mit KI?
Why not? Nee. Ich habe das bloß am Rande mitbekommen. Hat doch irgendjemand bei irgendwelchen Archivarbeiten ein altes, unbearbeitetes Blatt von Mozart gefunden? Ach. Irgendwie so bloß ein Notenblatt.
Und dann haben sie es eingespielt und zack.
Ja, die haben's, ja, irgendwie war das mal. Ja, also ich habe das bloß am Rande mitbekommen. Ja, aber irgendwie ist so, es wurde, hieß irgendwie, die neue Single von Mozart ist gedroppt worden. Aber egal.
Was mir heute passiert ist, das möchte ich kurz einschieben, und das hat so gar nichts mit deiner EP zu tun, aber ich,
dann will ich es nicht hören.
Ja, pass auf, mein kleiner Junge, mein kleiner Sohn, Max, Shoutout, der wollte Disco-Party machen, und wir haben Mr. Fart gehört. Also,
Mr. Fart?
Ja, also Mr. Furz. Und ja, okay, ja, Mr. Furz nimmt alle möglichen Klassiker, wo man halt, also die halt so alt sind, dass man damit machen kann, was man will. Und der Text ist umgedichtet auf Fahrt oder du hörst nur Furzgeräusche in der Melodie. Und dann dachte ich so, Alter, das ist krass, das ist genial. Und dann hat Spotify kannst du.
Das ist
ja,
Punkrock.
Ne, das ist eher so Klingeltonmusik, hätte ich fast gesagt. Ja, so, also so
wie war
MTV zu ihren schlimmsten Zeiten. Und
das Jamba-Monat.
Ja, quasi. Ey, und dann guckst du halt so bei Spotify, wie viele Leute hören denn das so, ne? Und dann sehe ich so 150.000 monatliche Hörer. Der Top-Hit irgendwie iFahrt oder so, keine Ahnung, 10 Millionen Streams. So. Und du denkst so, Alter, das ist krass, wie funktioniert das? Ne? Und ja, natürlich, das ist so ein Schlagwort, ich glaube, die Leute stolpern drüber. Und denken sie, geil, Furzen ist witzig. Und dann hören das Kinder. Und Kinder hören sowas dann ja auch wie bescheuert auf Repeat. Und ich denke so, Alter, der Typ, der das hochgeladen hat, ne, der ist reich. Auch mit Spotify. Da kommt dann irgendwann dann doch ein bisschen Geld bei rum. Und verrückt. Ja. Völligst verrückt. So.
Ja, aber ich habe noch mal auf das zurückzukommen, was du erst meinst mit dem, die einen versuchen das so, die anderen versuchen das so. Ich habe mich auch mit dem Flo, Grüße gehen raus an Flo, mit der mich ein bisschen durch dieses TuneCore geleitet hat, weil er für die auch arbeitet. Aha. Oder beziehungsweise für eine Firma, die das mit vertreibt. Mhm. Und er hat mal zu mir gemeint, in einem der vielen Gespräche, die wir geführt haben, dass mittlerweile bei professionellen MusikerInnen oder professionellen Bands 90% Content Creating, Promo, das und das ist und 10% nur noch Musik machen ist.
Das ist schrecklich, oder?
Das eigentliche Musik machen. Der Rest, selbst Konzerte gelten mittlerweile mehr als Promo als Konzert.
Ja, die Promotour, das habe ich auch schon ganz oft gehört. Also genau. du nimmst halt ein Album auf, damit du dann auf Werbeblock gehen kannst.
Im Prinzip ist jede Tour eine Promotour, wenn du nicht ein gewisses Level erreicht hast. Dass eine Band jetzt wie Pearl Jam, die brauchen keine Promotour mehr, weil denen ist es scheißegal. Oder Queens of the Stone Age oder so.
Die kommen alle aus einem anderen Jahrhundert. Gefühlt.
Und das sind die genauso wie ihre Fans, also die kommen, das ist einfach so.
Ja, ein paar Junge wachsen halt dann doch noch nach, weil Musik ist ja
meistens von ihren Eltern oder.
Ja, aber die Musik gibt es ja auch her, also, ne, dass man da trotzdem irgendwie drauf kleben bleiben kann, auch als 20-Jähriger, und 2024.
Wenn man jetzt also bei Pearl Jam bleibt zum Beispiel, wie oft wird mir in die Timeline gespielt bei YouTube, irgendjemand reactet auf das Black Unplugged von Pearl Jam?
Ja.
Und das sind irgendwelche jungen Menschen, die sind um die 20, mit Anfang 20, reacten drauf. Natürlich haben die auch Zuschauende in dem Alter und jünger. Und dann, ach, die denken sich, ach, ist bestimmt geil, hör ich mal bei Pearl Jam rein und so. Deswegen, und was auch noch lustig ist, mal am Rande mitbekommen, weil du ja über Mixen und so gesprochen hattest, dass Pearl Jam, ihr erstes Album 10, mal drei, vier Jahre später haben neu mixen und mastern lassen, weil ihr erster Mix überhaupt nicht gefallen hat.
Ach, schau an.
Ja, das im Prinzip alles, was wir jetzt hören, ist einfach die neue Version von, ich glaube, von Brandon O'Brien, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube, Brandon O'Brien hat die, glaube ich, gemixt, dann nochmal drüber gemixt. Und das erste, das war dann einfach lustigerweise zu rough.
Ach.
Das war dann irgendwie nie, die haben irgendwie die Nuancen nicht gehört in den ganzen, das war dann irgendwie zu wenig. Was ich aber total legitim finde
Ey, es ist so. Ihr Werk, damit können sie machen, was sie wollen. Ja, also,
ja, und das ist halt, ne? Genau. Und
wenn die morgen und, die Tender nochmal mit Furzgeräuschen rausbringt, bitte. Also.
Ich glaube, das machen die. Nee, was kommt jetzt raus diese Woche? Morgen, also wir haben heute Mittwoch, also übermorgen kommt dann, neue Version von der Morning View von Incubus.
Oh.
Die haben die, glaube ich, auch nochmal neu aufgenommen,
okay.
Oder so.
Das waren doch die mit dem schönen Sänger.
Ja, mit Brandon Boyd.
Genau, der so unverschämt gut aussieht.
Aber auch guter Sänger ist. Ich habe jetzt mal die letzten Tage.
Das eine muss ja das andere nicht aufheben.
Nee, aber das, ne? Manchmal ja, aber bei denen zum Glück nicht. Und ich habe mir ein bisschen so die Hits angehört in den letzten zwei Tagen. Nein. Ey, die haben richtig krasse Hits, also wie Anna Molly oder Drive oder.
Ich war ja mal Indie-Disco-DJ und
kennst Incubus das alles,
kam ich natürlich auch nicht vorbei. Das ist ja klar. War aber
wahrscheinlich Anna Molly, Drive und vielleicht noch Megalomaniac.
Ja, ich mochte Megalomaniac sehr gerne und Anna Molly mochte ich natürlich auch mega gerne.
Ist eines der besten Songs
und
von dem.
Und fand das, auch, so also vor allen Dingen bei dem fand ich so, das hatte sich dann schon so ein bisschen von diesem Einheits-Alternative-Sound so ein bisschen entfernt. Das fand ich ganz geil. So, das hatte ich Incubus zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr zugetraut, glaube ich, wenn ich das noch richtig erinnere. So, weil für mich waren die das war so, wenn du so Indie-Rock-DJ warst, ey, irgendwann war das für mich alles so, wie das oft dann
Slow
so ist.
Slow Dancing in a Burning Room, man.
Ja, und so ein bisschen gleichgeschaltet, so ein Stück weit, ne? Oder zu poppig, wo mir das Alternative im Alternative gefehlt hat. So würde ich es mal
aussehen. Molly anhörst, hör dir das mal an, ich habe es gestern mal angehört. Vom Mix her, ey, das klingt wie eine Demo. Eigentlich.
Ja, aber
das hätte ich nie getan. Also, es würde heutzutage in der Form niemand mehr rausbringen.
Außer natürlich du.
Außer natürlich ich.
So.
Aber wenn ich es könnte, wenn ich die Möglichkeiten hätte, die technischen Möglichkeiten und die Skills, dann ja. Aber ey, wenn ich aufnehme, ich habe hier mein Behringer Vierspur Interface, ich habe meinen 10 Jahre alten Mac und ich habe ein paar Mikros, die im Proberaum hier rumliegen und ein paar Kabel. Ja. That's it.
Ja, aber damit.
Das ist mein Tonstudio.
Das reicht ja aus.
Ja, lustig. Traurigerweise ja mittlerweile.
Naja, trauriger und glücklicherweise würde ich so sehen. Ne?
Beides.
Also es hat ja so eine Art, also ich finde, das ist ja so eine Art Demokratisierung. Du brauchst halt kein Mega-Budget, um eine geile Songidee festzuhalten. Ne? Und beziehungsweise eine Songidee so festzuhalten, dass sie besser klingt als früher der berühmt-berüchtigte Kassettenrekorder im Punkrock-Proberaum. Und das hat man dann als Demo rausgeknallt. Was auch geil
war.
Das
war unsere erste Demo. Ja. Das war unsere erste Demo
damals. Wer hat das nicht so gemacht? Also vor 20 Jahren, ne? Oder noch länger her bei mir. Aber ja, so halt, ne? Und ich mag aber diesen Ansatz. Das hat mir sehr gut gefallen. Und
ich mag
auch den Ansatz, dass es nicht um Reichweite geht tatsächlich. Das ist, wobei ich auch die andere Seite immer sehr gut verstehen kann. Und also ich kenne diese Stimme. Ich weiß nicht, ob du die auch manchmal hast, die so sagt, ach, wäre schon schön, wenn ein bisschen mehr Resonanz käme, weil habe ich ja schon auch echt ein bisschen Liebe reingesteckt. So.
Die habe ich ehrlich gesagt mehr beim Podcast.
Ah, ja,
die habe ich nicht bei der Musik.
Okay.
Beim Podcast hier ist mehr so mein Gedanke manchmal, so scheiße ist es doch gar nicht. Und es wäre schön, wenn es mehr als 50 oder 60 Leute im Monat oder pro Folge hören würden.
Ja, klar.
Aber dann denke ich mir auch, weißt du, ich unterhalte mich jedes Mal mit Menschen, meistens mit Dennis, mit denen ich einfach eine gute Zeit habe, die ein, zwei Stunden. Und da ist es mir auch wert.
Naja, und da hören 50 Menschen zu.
Immerhin.
Ohne.
Okay. Spiel mal ein Konzert vor 50 Leuten.
Ja,
das ist viel.
Das ist schön. Also es kommt natürlich immer auf, meine Erfahrung
auf Club,
war da immer, es kommt immer auf den Raum an. Also 50 Menschen in einer 500er Halle wirkt irgendwie trostlos. 50 Menschen in einer kleinen Bar, geil.
Ja.
So, ne? Also,
so sehe ich das immer.
Ne? Also es ist immer so, wie groß ist der Raum und wie viel findet darin statt und wie viel kann darin überhaupt stattfinden? Und ich bin ein glühender Anhänger von Small Places, weißt du, so kleinen Plätzen. Also ich glaube, würde ich nochmal, mir geht es so ein bisschen wie dir, ich habe auch nicht so richtig Bock auf Live-Spielen gerade, so gar nicht. Also es geht so weit, dass ich bei meinen letzten Releases auch live, also ich denke es gerade gar nicht mehr mit, das findet gerade nicht statt. Und es kann sein, dass ich, wenn ich da mal wieder Bock drauf kriege, mir das auf die Füße fällt, weil da muss ich mich durch alte Projekte wühlen und gucken, wie ich da irgendwie ein Live-Setup rausbastel, weil ich natürlich keine Band habe, so wie du. Und
ich auch nicht.
Aber wenn, dann wäre es ganz klar, ich glaube, also wenn ich das nochmal machen wollen würde, dann wäre so mein Traum, ich reise mit der schwarzen Bahncard und es gibt an jedem Bahnhof, wo ich dann stoppe, in der Nähe so ein Mini-Ort, also eine Musikkneipe oder eine Dönerbude mit einem Konzertraum. Ich habe mal in sowas gespielt, das war funny. In Münster gab es das damals direkt am Bahnhof. Das war wirklich lustig mit dem guten Eule Lach, nee, Mofa und Eule Lachpansen, die haben beide mitgespielt. Ja, das ist auch witzig. Naja, auf jeden Fall, so stelle ich mir das vor und das fände ich, glaube ich, nochmal richtig funny. So wirklich so für, ja, keine Ahnung, entweder Leute, die einen wirklich kennen, weil sie einen kennen und in der Stadt wohnen oder Leute, die da auch zufällig irgendwie so reingeraten. Das fände ich, glaube ich, nochmal ganz cool, aber da bräuchte ich
Ein Freund von mir aus München von der Band Wested aus, ja. Die gibt es leider nicht mehr, aber der Björn, der Sänger von der Band damals und so, der ist mal einen Sommer in seinem Sommerurlaub, weil er einfach da absolut nichts hatte, also da hatte, also was heißt nichts hatte, er wollte einfach für sich allein sein, weil er irgendwie aus Beziehungen blablabla kam. Da ist er mit der Gitarre los und der ist durch Süditalien und Nordspanien gereist.
Oh.
Und hat sich immer in irgendwelche Bars oder irgendwie hat er gesagt, hey, ich bin Björn, kann ich bei euch heute Abend für ein Getränk und ein warmes Essen spielen?
Oh, wie cool.
Und das hat er 2-3 Wochen oder einen Monat, glaube ich, gemacht.
Aber der konnte das auch.
Ah, der konnte das.
Also wenn ich das mache und ich fange an, Country Road zu spielen, schmeißen die mich raus. Also.
Nee, der hat irgendwie ein Set von über einer Stunde gehabt mit eigenen Songs und ein paar Cover-Songs.
Cool.
Und der war halt so ein typischer Punkrock-Dude durch und durch mit hier Schiebermütze, mit Buttons an der Seite und solche Geschichten und so krasser Typ halt. Und der konnte halt auch spielen und singen. Ja. Das war halt auch das Nächste.
So Mazzo Rossi-Style. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Sag mir jetzt zwar nichts.
Mazzo Rossi ist gar nicht mal so unbekannt. Also wer Bock hat, googelt einfach mal Mazzo Rossi. Das ist halt, es gab mal so eine Phase, wo du so Leute, die früher in Punkbands gesungen haben, haben sich dann Akustikklampfe und ich glaube bei Mazzo Rossi war es ähnlich, falls ich was Falsches sage, lieber Matze, wir kennen uns nicht persönlich, aber da möchte ich hier nicht zu nahe treten. Aber so auf mich hat es halt so gewirkt, ich war mal in einer Punkband, jetzt habe ich keine Band, also nehme ich mir eine Akustikgitarre und bin irgendwie ein Singer-Songwriter mit so einem Punk-Einschlag und so einem Emo. Also nicht so ein Emo, weißt du, nicht so Emo, wie es dann am Ende war, also die Jungs mit den schwarz gefärbten Haaren nach vorne gekämmt, sondern mehr so dieser Jimmy Eat World Emo oder der Sunny Day Real Estate Emo.
Der wirklich traurige Emo.
Ja, also das Ding, womit es halt losgegangen ist und dann hat es ja quasi, wurde es ja immer weiter entwickelt.
Ja, man kann sich
entwickelt wäre jetzt so die ja, entwickelt ist die freundliche Sache. So, ne?
Das ist die freundliche Sache. Ich würde fast degeneriert sagen, aber egal.
Ja, das ist, ey, wie gesagt, am Ende ist Geschmackssache. Ich meine, ich habe die Kids auch nicht verstanden, die auf einmal My Chemical Romance abgefeiert haben.
Ey, nichts gegen My Chemical Romance. My Chemical Romance ist eine super coole Rockband. Aber die haben nichts mit Emo zu tun, meiner Meinung nach.
Ja, aber es wurde,
also mit diesem,
aber
mit
die
diesem,
weiß, wie das ja war, ne? So in der,
ja,
in der Journalie.
Nur weil sie ein bisschen
Musikgenre-Sprech war das dann halt Emo. Wobei ich bin ja froh, dass es diese Band gab, weil sonst hätte Gerard Ray wahrscheinlich nie so viel Aufmerksamkeit für seine Comics gekriegt. Und wir hätten so schöne Serien wie The Umbrella Academy nicht. Da steckt er da.
Zum Beispiel.
Ja, so. Und das ist natürlich wieder die andere Seite. Und so das Witzige ist, seitdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, sehe ich diese Band auch wieder anders. Weil ich finde, ganz viel von diesem Comic-Weirdotum, was er so hat, steckte schon in My Chemical Romance mit drin.
Ja, auf jeden Fall. So. Ich glaube, allein schon das ganze Image von dem
ist eine
Comic-Band.
Ja,
genau.
Voll.
Das meine ich eher. Das
und,
ist die Ästhetik,
ja. Ich habe tatsächlich dann, also ich habe sie echt lange ignoriert, weil ich halt jung, dumm und verbohrt war. Und habe dann aber mir die Picture 12-Inch von Desolation Row, das war ein Bob Dylan-Cover, für den Zack Snyder Watchmen Film, der fantastisch ist. Also Zack Snyder kann gute Filme. Leider hat er nicht so viele gemacht, aber die drei, die gut sind, die sind richtig gut. Und Watchmen war halt so einer.
Watchmen 300 und was war das? Was ist der dritte?
Jetzt habe ich 3 gesagt, ne? Wahrscheinlich waren es nur 2. Fuck.
Wahrscheinlich waren es wirklich nur 2.
Also es war nicht, doch, klar. Sein Remake, sein Zombie-Remake.
Ach ja, Dawn of the Dead, das stimmt, das war auch sehr gut.
Hallo.
Ja, stimmt, so. Hast du vollkommen recht, so. Ja.
Das ist
was ich sogar besser als Original finde.
Genau. Also es geht ja einigen so. Und ich fand tatsächlich auch Man of Steel nicht total beschissen. Also,
nö, stimmt,
der war ordentlich, das war ein cooler Superman-Film und ich mochte auch sogar Batman wie Superman, auch wenn am Ende dieser Twist, darf man den hier spoilern? Ja, man darf ihn, also Supermans Mama und Batmans Mama haben den gleichen Namen.
Ja, wow.
Und dann entdeckt Batman wieder seine gute Seite und tötet Superman, glaube ich, nur so halb.
Ja gut, aber ich habe es zwar nicht gesehen, aber Rebel Moon muss ja richtiger Rotz sein. Und
Ich habe beide gesehen, Rebel Moon Part 1 und Rebel Moon Part 2. Ich habe mir Rebel Moon Part 1 und 2 die Director's Cuts erspart, weil, also.
Da gibt es sogar Director's Cuts.
Ja, für. Also ich glaube, die haben halt sich so gedacht, ey, wir hauen erstmal so kurze Versionen von den Filmen raus, ne, ist ja geil, so, machen wir einfach. Und machen wir einfach raus und dann hauen wir ein paar Monate später nochmal den Director's Cut raus, weil das hat ja beim Justice League Snyder Cut so geil funktioniert. Und dann, einmal der Justice League Snyder Cut ist ja nur entstanden, weil die Fans von Zack Snyder da so Druck gemacht haben, dass sie einfach seine Vision sehen wollten. Das dann zu machen, wenn er den Film doch eh gedreht hat und kein anderer Regisseur übernimmt, und was anderes daraus macht, ergibt ja irgendwie schon mal in sich keinen Sinn. Ne? So, das zu dieser Strategie. Gekürzten Versionen, die sie als erstes gezeigt haben, ich weiß nicht, ob sie sich einen Gefallen damit getan haben. Sie sind Hanebüchen. Sie sind einfach Hanebüchen. Also der erste Teil ist noch so, wo du denkst, ja okay, ich weiß jetzt nicht, warum sie auf einmal auf dem Piloten steht, aber wurde halt nicht erzählt, aber irgendwie scheint sie denen ja voll zu vertrauen und auch ganz sexy zu finden, also die Hauptfigur, ne, ist so, ne, und der verrät am Ende alle, scheiße, Spoiler, egal, auf jeden Fall, denke ich so, ich meine, war ja auch irgendwie klar und warum überhaupt und es ergibt alles keinen richtigen Sinn und es sieht so halbwegs aber noch, also ein paar Sachen sehen, finde ich ganz geil aus, manche sieht auch irgendwie, ja, völlig übertrieben, aber es ist halt Zack Snyder, so. Und bei Rebel Moon Part 2 habe ich irgendwann gedacht, ey, wenn du mir jetzt noch eine Zeitlupe zeigst, ne, dann buche ich das Ticket in die Staaten und zieh dich aus deiner Villa und blast dir den Marsch, ey. Weil es ist ja, also es ist ja okay, wenn man das mal für eine Actionsequenz einsetzt, wie so eine Faust geil in Zeitlupe und die irgendwelche Laserschüsse fliegen an dir vorbei, ist ja okay. Aber die holen die Ernte ein in Zeitlupe. In wahnsinnig vielen Zeitlupen, also wo dann so richtig, ja, weißt du, so mit der Sense und dann so ganz langsam und du siehst die Muskeln und das Heu fliegt und denkst so, Alter. Oh,
das ist so Michael Bay Ende der 90er. Ey,
es ist einfach grauenvoll. Ich habe mir jetzt von den üblichen YouTube-Filmbesprechern sagen lassen, dass die Director's Cuts insofern etwas besser gelungen sind, weil man sich zum Beispiel nicht fragt, wieso findet sie jetzt auf einmal den Piloten hot? Es wird wohl doch ein bisschen mehr erzählt, das haben sie uns halt noch nicht gezeigt. Das ändert aber dann wiederum nichts an der Tatsache, dass da viel Lärm um ziemlich wenig gemacht wird. Und also wer Bock auf Trash hat, und, so würde ich das bezeichnen, zieht's euch rein, aber
da warte ich lieber, glaube ich, bis Megapolis oder wie der jetzt heißt, dieser neue Francis Ford Coppola-Film, bis der im Streaming ist. Das muss ja auch eine absolute Katastrophe sein, aber naja, was soll's.
Ich weiß nicht, also ich mag ja auch, also ich höre auch gerne so Leuten wie dem Schröcker zu von Kino Plus und der war ein bisschen wohlwollender mit Megalopolis, das fand ich eigentlich ganz interessant.
Ey, der ist mit allem mega wohlwollender, den kannst du fast alles vorsetzen.
Aber nee, der hat auch Filme, wo er richtig hatet.
Ich liebe Schröck. Aber der ist, der ist, der, der versucht immer, das ist wahrscheinlich auch das Beste, eine seiner besten Eigenschaften, in allem immer irgendwas zu finden. Gut, es gibt Filme natürlich, da kannst du nichts Gutes finden.
Also ich unterstelle dem Mann jetzt einfach mal, dass er zumindest Respekt davor hat, dass jemand Arbeit in etwas reingesteckt hat.
Ja,
und egal, wie scheiße ein Film auch ist. Und das ist was mich zunehmend nervt bei dem einen oder anderen, obwohl das auch gute Typen sind, dass ich das Wording manchmal als zu respektlos empfinde. Ja, also niemand zwingt mich, 12 € für ein Kinoticket auszugeben. Das entscheide ich immer noch selber. Und also ich weiß nicht, wenn Leute monatelang an so einem Schinken gearbeitet haben, egal wie kacke ich den finde, ja, aber draußen gibt es ja vielleicht jemanden, der findet den nicht so kacke. Ich kann ja sagen, dass der nicht gut ist. Alles cool. Ja, ich kann auch mal sagen, der ist scheiße. Ist auch cool. Aber wenn ich dann wirklich nur noch in Fäkalsprache abdrifte, dann denke ich mir irgendwann so, boah, weißt du, also wenn ich jetzt der Typ wäre, der das gedreht hat und ich würde dich kennen und würde das so mitkriegen.
Da darfst du nicht mit mir in einem Raum sein, wenn ich Musik aufnehme, weil dann fluche ich die ganze Zeit und benutze Wörter, die darf ich hier nicht mal ansatzweise
benutzen. Das ist aber wieder was anderes, aber ich finde, es ist doch das eine, ob ich mich vor eine Kamera stelle und ich weiß, dieses Video werden wahrscheinlich 70.000 Leute streamen oder 100.000 oder mehr, ja, oder wobei ich bei dem einen oder anderen auch denke, naja, wenn er auf einmal seine Sprache ändern würde, dann würden auch nicht mehr so viele Leute zugucken. Also die Leute lieben es ja auch, dass da einer mal frei dreht, ja, und so frei von der Leber weg einfach abrantet. Vielleicht ist es auch das, ne? So, aber ich bemerke bei mir, ich werde da ein bisschen müde mit. Weil ich denke so, boah, aber ich meine.
Ja, ich weiß schon, auf was du hinaus willst. Ich bin aber auch dann eher so wohlwollender, wenn diejenige Person dann vielleicht ein, zwei Filme später oder ein, zwei Sachen später total in Liebe aufgeht.
Ja.
Also merkt dann, also, es gibt halt bei den Menschen nur Schwarz und Weiß in der Situation.
Ja, ja.
Oder halt, und das Allerschlimmste ist, auch wenn du Kunst machst, ob du jetzt Musik machst, ob du jetzt ein Bild malst oder ob du einen Film drehst oder was auch immer, das Schlimmste ist die Grauzone. Wenn es dir egal ist, wenn du deine 7 von 10 oder 6 von 10 bist, kannst du im Prinzip das Ding gleich in die Tonne treten, komplett. Alles drunter, alles drüber, darüber wird gesprochen, alles dazwischen ist komplett egal. Oder wird sofort wieder vergessen.
Ja, wahrscheinlich, ne? So, vielleicht war ich auch zu viel im Arthouse-Kino in den letzten Monaten. Das kann sein, also ich weiß nicht, mein Mix ist da ja durchaus sehr, sehr, sehr variabel. Also das geht so von, keine Ahnung, ich habe letztes Jahr einen Film gesehen, der hieß Linoleum. Fantastischer Film, kann ich jedem nur schwer ans Herz legen. Und ich will gar nichts zu der Handlung sagen, weil den muss man unvoreingenommen gucken. Und wenn das Ende dann auf einen wirkt, cool. Wenn nicht, hat man sich vielleicht gelangweilt. Ich war schwer beeindruckt, als ich da rausgegangen bin. So, und ein ganz, ganz kleiner Film, also der hat kaum Resonanz gehabt, so, ne? Sowas gibt's natürlich immer, oder jetzt neulich war ich in Die Fotografin, der heißt auf Englisch Lee, es geht um Elizabeth Lee Miller, die im Zweiten Weltkrieg an der Front war für dann die Amerikaner, weil die Engländer sie nicht gelassen haben, aber sie war Amerikanerin und ist dann halt immer näher an die Frontlinie gekommen und hat da halt, für die Vogue, muss man sich mal vorstellen damals, ne? Wie die alle eingespannt waren, hat sie halt quasi Bilder, Reportagen gemacht. Und da will ich auch gar nicht so viel zu sagen, was da alles so passiert. Ich glaube, wer sich mit dieser Frau auskennt, der kann sich das schon denken. Wer sie gar nicht kannte, so wie ich, dann wirkt es, also es hat Spuren hinterlassen. Gerade auch dieses große Setting Zweiter Weltkrieg, aber trotz Kate Winslet in der Hauptrolle läuft sowas halt im Programmkino. Das läuft halt nicht in den großen Blockbuster-Tempeln. Und das ist wahrscheinlich.
Ja, aber das machen die Schauspielerinnen und Schauspieler wirklich aus Leidenschaft am Film und am Schauspielern. Ja.
Und das merkst du da tatsächlich bis in jede Nebenrolle. Man kann da auch Kritik üben, ganz, ganz klar, aber da merkst du halt richtig, richtig viel Liebe. Und das ist dann doch was anderes, ob ich mir, weiß ich nicht, Wakanda Forever angucke oder Ant-Man 35.
Ja, so. Das ist richtig. So. Ich habe vor Ewigkeiten, ich bin gerne in München, zur Sneak gegangen. Mittwochabend war das genau, Mittwochabend zur Sneak. Ich habe es versucht, von 50 Sneaks im Jahr habe ich vielleicht 20 oder 25 mitbekommen, was ich relativ viel finde. Oh. Und Und in einer Sneak war der Film Ghost, falls du den kennst, mit Casey Affleck in der Hauptrolle.
Ja, den habe ich gesehen, A24-Film, natürlich, klar.
Genau, also ich fand den genial.
Ah, der ist super.
Ich habe den komplett gefeiert.
Ich weiß nicht, ob ich das Ende verstanden habe, um ehrlich zu sein. Das ist ich ein bisschen länger her.
Ich weiß es nicht mehr, kann ich dir nicht mehr genau sagen. Ich weiß bloß noch, dass ich den Film richtig, richtig gut fand. Ja. Und ich bin halt, und dann war ja wie in jedem Sneak-Ding, du hast dann, oder kannst halt so schlecht, mittel und gut.
Ja.
So gab es zu dem, in dem Kino, wo ich immer war, gab es halt das. Und ich habe meins bei gut reingeworfen, ich war der Einzige bei gut. Da gab es noch zwei, drei bei mittel und der Rest war alles in schlecht.
Ja, weil der sehr langsam erzählt ist. Also da muss man.
Der ist ja super langsam erzählt. Und ich fand das ja gerade so geil. Du hast gerade die Trauer von ihr super krass mitbekommen, deswegen und alles Mögliche. Und dann. Ein paar Wochen später, oder weiß ich, eine gewisse Zeit später, lief irgend so ein beschissener französischer Komödienscheiß, die ich sowieso immer schon zum Kotzen finde, diese Filme.
Ja, okay.
Ich mag diese ganzen französischen Komödien, diese Familienkomödien und so.
Ich bin überhaupt nicht drin in französischen Komödien, von daher. Alles gut.
Nee, ich zum Glück auch nicht, aber dieses Ganze so, ja, dann ist Monsieur irgendwas, der hat irgendwie eine junge Studentin aufgenommen, die malt und dann nähern sie sich an, aber alles, weißt du, ein Kulturclash ist alles irgendwie lustig, ist alles so scheiße, sorry, aber ist alles so Mist. Jedenfalls saß ich dort drin die ganze Zeit und alle um mich rum haben sich nicht beömmelt, sondern Hand vor Mund gehalten, lachend. Mhm. Wie lustig.
Ja.
Und dachte so, ey, das ist so eine Scheiße. Das ist so billiger, dummer Humor. Ja. Klar, dass er drauf abfahrt. Dann gehe ich raus, überall gut, ich war der Einzige bei schlecht.
Ja, so kann es gehen, ne?
Ja.
Es drängt sich gerade auf. Weil du scheinst ja viele Filme zu schauen.
Nicht mehr so viel, aber ich habe viel Filme mal geschaut mehr. Aber ich bin jetzt mittlerweile bis
hat
raus.
Das, ja? Hat das Einfluss auf deine Texte oder wie du textest?
Oh, Texte. Texte sind bei mir was ganz Besonderes. Und zwar, ich habe jetzt festgestellt, also jetzt nicht, sondern über die ganzen, ich würde sagen, ich schreibe jetzt Songs, seit ich angefangen habe, Musik zu machen. Es war eigentlich immer so das Größte für mich, einen Song zu schreiben, obwohl ich vielleicht nichts konnte. Ich konnte weder Schlagzeug spielen noch Gitarre spielen, dann konnte ich vielleicht ein Wort Englisch oder irgendwas. Also ich konnte, oder irgendwie wusste ich, was ein Reimschema ist oder irgendwas. Also mit 16, 17. Und da habe ich immer angefangen. Und jetzt mittlerweile würde ich fast behaupten, dass ich meine Texte schon relativ pfiffig finde, wirklich pfiffig. Mhm. Und ich gehe niemals mit einer Prämisse dran an die ganze Geschichte oder niemals mit einem Konzept oder irgendwas, sondern ich schreibe immer drauf los. Meistens entsteht das durch irgendwie eine Sache, die ich mir irgendwie im Kopf irgendwie reinkommt, irgendeine Textzeile oder ein Wort oder irgendwas, was ich irgendwo sehe oder lese. Und dann denke ich mir so, ach, das klingt ja witzig, kannst du irgendwas draus machen? Mhm. Und das Schlimmste bei mir ist wirklich das mag ich an mir selber auch überhaupt nicht, dass ich nie parallel zur Musik Texte schreibe. Sondern ich schreibe immer die Texte vorher. Und dann sitze ich mich an die Gitarre und nehme mir einen Text, den ich gerade cool finde, und denke mir, was könnte das für ein Text sein?
Okay.
Was für eine Stimmung könnte der Text irgendwie rüberbringen? Oder was wollte ich eigentlich mit dem ganzen Text sagen? Schlimmste ist, wenn ich nichts sagen wollte. Aber meistens, Christa, die sitze ich ja irgendwie am Ende was raus, dass in meinem Kopf dann doch irgendwas verarbeitet wird, was ich aber noch nicht vorher irgendwie mit mir vereinbart hatte.
Passiert einfach. Kennst du das auch, wenn du dann irgendwann denkst so, oh Mann, das ist ja gar nicht cool, was ich da sagen wollte. Weil man, manchmal hat man ja auch, also man ist ja nicht immer der Good Guy, so. Ne? Also,
ach so, ja. Doch, also.
Wo man dahinter denkt, weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt noch.
Ich hab, das kann ich jetzt schon mal so spoilern, oder ich arbeite gerade am Song, ich weiß nicht, ob es auf der nächsten Release schon selber übernächsten, aber ich mag den Text einfach sehr, sehr gern. Mhm. Und der Song heißt einfach Troubled Man.
Ah.
Es geht einfach im Prinzip darum, dass ein Mann, es geht über einen weißen Cis-Mann, wenn man es einfach so nehmen will.
Oha, heißes Eisen heutzutage.
Ganz heißes Eisen.
Heißes Eisen.
Und ich habe mir danach gedacht so, ja, kann man das eigentlich bringen? Wie du halt gesagt hast, geht das eigentlich?
Brauchen Cis-Männer Mitleid? Ich weiß nicht.
Es ist kein Mitleid oder irgendwas, sondern es ist einmal bloß, eigentlich ist im Prinzip so den Trouble, den ich, denn jeder von uns ein bisschen hat mit irgendwas in seinem Leben oder irgendwas. Bloß es hat sich irgendwann mal die Textzeile in I'm a Troubled Man hat sich irgendwann so repetitiv immer wieder gereimt.
Ja, klingt auch fantastisch. Also.
Ja, und das ist, und das ist halt gerade, weil es halt aktuell auch ist, weil gerade das neue Brighters-Album rausgekommen ist, auch in meine absolute Brighters-Phase reingefallen.
Ah, verstehe.
Oder Conor Oberst-Phase, und wenn ich halt Country-Musik wieder viel höre. Oder was ich mir jetzt letztens Zeit angehört habe, war die frühen Tom Waits-Sachen, Joni Mitchell-Sachen habe ich mir mal angehört. Dann mal The Band, falls du die kennst.
Ja, ja, klar.
Also die ganzen 60er, 70er Folkrock-Sachen und so mal angehört. Und da sind echt so Perlen dabei, wo man sich denkt, warum höre ich das jetzt erst?
Naja,
aber zum Glück höre ich es einfach
jetzt.
Zum Glück
geht es jetzt, ne? Also,
ja, genau.
Das ist ja auch irgendwie das große Privileg unserer Zeit. Das ist interessant. Guck, also erst der Text, dann die Musik. Die meisten.
Genau.
Und gibt es so Momente oder Situationen, wo du das Gefühl hast, da fällt dir besonders viel ein? Oder ist es eher so, es kommt, wie es kommt?
Nee. Also, wie du sagst, ich habe immer Läufe oder Laufs oder immer so Phasen, wo ich merke, okay, ich bin jetzt unfassbar kreativ oder mein Kopf will gerade irgendwie ganz viel sagen oder ganz viel ausspucken. Mhm. Ich war jetzt zum Beispiel auch seit knapp 4 Wochen oder so nicht mehr im Proberaum oder irgendwas, habe Musik gemacht, weil ich einfach mich überhaupt nicht dazu gefühlt habe. Irgendwie, weil ich halt, wenn ich gesagt habe, ich nehme jetzt was auf, in meinem Kopf war, okay, ich mache mir dann doch so einen kleinen Plan, bevor ich irgendwie, ich gehe jetzt nicht einfach Spur ohne Plan komplett drauf los und schließe irgendwas an und dann mal sehen, was passiert, sondern habe schon einen kleinen Plan, so wie ich es gerne hätte. Und jeden Plan, den ich hatte jetzt letzten, da habe ich mir gedacht, okay, das hättest du einfach auch vorher auch machen können. Mhm. Das wollte ich einfach nicht. Das klingt einfach dann nochmal so wie schon mal gegessen und dann nochmal ausgekotzt und wieder gegessen.
Naja. Ja,
und das wollte ich einfach nicht. Ja. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Pause und will mich jetzt aber, wenn es halt wieder in die kalten Monate kommt oder so, mal wieder dran wagen. Und was ich halt auch gerne mache, genauso wie du, mir so ein bisschen so Equipment halt zulegen. So einfach so Kleinigkeiten, so ganz kleine Spielereien. Ich habe mir jetzt eine Kazoo besorgt.
Cool, ja. Schön.
Oder Mundharmonika habe ich ja sowieso. Jetzt habe ich meinem Neffen seine Blockflöte aus der Schule aus dem Kreuz geleiert.
Cool, ich freue mich.
Und sowas will ich halt einbauen.
Ja,
oder meine alte Melodika habe ich jetzt auch ausgekramt. Da habe ich mir jetzt einen Schlauch bestellt bei Thomann. Ob der passt, weiß ich noch nicht, aber mal gucken.
Ah, ich drücke die Daumen.
Aber so, ja genau, aber sowas, dass ich halt mal sowas einbaue. Und
aber du bist
ich hab's
schon
halt auch,
eher der Mensch, der Instrumente selber aufnimmt und weniger dann guckt, gibt es das nicht auch als MIDI-Instrument, um das
nie,
einfach
nie.
Als, gar nicht, ne? Ja, guck.
Nie.
Okay.
Ich mach das, also das Einzige, was ich halt MIDI-mäßig mache, ist halt selber hier bei mir am Mac sitzen und halt mit dem MIDI-Keyboard, also mit meinem Tastatur über GarageBand am MIDI-Keyboard irgendwas einspielen. Das dann aber noch, und jetzt, Leute, sorry, jetzt wird es aber richtig nerdig und
ja,
wahrscheinlich.
Dafür sind wir hier.
Genau. Dass es nicht allzu generisch oder beziehungsweise allzu am Computer erstellt klingt, reamp ich das ganze Ding nochmal. Das bedeutet, ich gebe das einfach aus nochmal und über meine ganz billige Bluetooth-Box, die JBL Bluetooth-Box, so eine ganz 20, 30 Euro mäßige.
Ich habe so eine auch zu Hause hier rumstehen. Also
ja, hat jeder zu Hause.
Ich benutze sie nicht dafür, was du damit machst, aber ja, erzähl mal.
Aber ich mache das dafür,
super.
Genau. Und darüber lasse ich das nochmal laufen, halt ein Mikrofon davor oder irgendwie so oder mikrofoniere das so ein bisschen und dann nehme ich das nochmal auf und dann bearbeite ich das vielleicht nochmal ein bisschen, dass es halt so ein bisschen abgefuckt klingt, als hätte ich das am Ende doch irgendwie eingespielt.
Ja.
Aber ich versuche das immer so ein bisschen, Freund, also Markus, mit dem können wir ja gleich drauf ein bisschen mehr eingehen in die Songs, der hat immer zu mir gesagt, du magst nichts, wenn irgendwas gut klingt, oder? Und ich so, nicht so wirklich, nee. ich mag es, wenn es kaputt klingt, wenn es nicht so. Aber es ist auch wieder eine Geschmacksfrage. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal zum Genre gehen, was ich gerne mögen würde, aber ich nicht mögen kann, ist Metalcore. Weil Metalcore für mich das generischste Genre überhaupt ist.
Ja, okay. Ich bin jetzt nicht so deep drin im Metalcore. Also ich habe eine Vorstellung
natürlich von
Metalcore, aber ich bin
nicht deep drin. Du kannst dir 20 Bands anhören und 20 Bands haben den gleichen Camper Preamp und dann haben den gleichen Camper Preamp Settings und dann die gleiche Schecter-Gitarre und die gleichen Cymbals und so.
Und
das ist alles das Gleiche.
Und die gleichen Szene-Codes, die dann immer wieder von vorne
genau und du weißt ganz genau, wenn der Drop kommt, wenn irgendwie der Beatdown kommt, das weißt du alles ganz genau.
Ach, guck, ja, das ist was mich ja auch befasst. Ich mache gerade nebenbei mehr so fingerübungsmäßig ein bisschen, also ich natürlich nicht, der Commander macht das, ich produziere ihn nur. Auf jeden Fall machen wir da so Synthpop und ich merke auch, wie ich so oder wie wir so, also ich und der Commander, wie wir so in diese Fallen tappen, immer wieder dieselben Songstrukturen zu nehmen. Auf der anderen Seite soll es aber auch genauso simpel und cheesy sein. Also das ist sehr konzeptuell dann gedacht. Ne?
So. Nee, vielleicht habe ich mich auch missverständlich ausgedrückt. Natürlich wird es weiter die gleichen Songstrukturen geben. Es wird weiter Strophe, Refrain, Strophe, Solo oder diese ganzen A, B, A, B, C, B, A
oder so. Ne, man kann sowas ja auch aufbrechen in cool. Ne? Also das haben ja auch so ein paar deiner genannten Vorbilder definitiv auch bei dem einen oder anderen Song gemacht. Also das heißt, ich glaube, wenn man das jetzt zwanghaft macht, so zumindest so meine Überzeugung, dann ist halt auch Schwachsinn, ne? Weil
guck mal, ne? Der Song zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt mal auf Shallow Sky, wo den du eingesungen hast,
by the way.
Genau, danke. Aber der Song ist im Prinzip bloß ein A-Teil, wenn man es richtig nimmt, A mit einem A-Plus-Teil oder so.
Ja.
Es gibt nicht wirklich, also es gibt zwar ein Refrain, aber es gibt keine wirkliche A-B-C-Dynamik drin.
Nee, die gibt es nicht, aber dadurch, dass das Ding nicht in einem Never-Ending-Refrain endet, sondern eher ja in so einer Art Zwischenruf, so habe ich es zumindest empfunden beim Einsingen, dadurch hat es aber so ein spannendes Momentum noch mit drin. So, ne? Das finde ich schon. Und das macht es schon aus. So. Und wo ich zum Beispiel immer tierisch neidisch drauf bin, ist, wenn Leute eine Bridge schreiben können oder einen Pre-Chorus vorm Chorus. Und ich mir immer denke, alter Schwede, also, da tue ich mich immer wahnsinnig schwer mit, weil andererseits ist mir das dann auch immer zu viel. Also ich mag es, vielleicht ist das auch noch so der Rest vom Punk, der in mir steckt, der möchte gerne, ey, sag, was du zu sagen hast, gut ist.
So, ja, nee, das verstehe ich auch, ja.
Also
ja
so.
Gut, also wenn ich jetzt mal nicht alle Songs, aber es sind ja neun Songs, glaube ich. Neun müssten es sein, genau. Ja. Davon sind 7 Songs maximal oder sagen wir mal so 8 bis 10 bis 11 Jahre alt.
Wow.
Also, die sind alle alt und teilweise einige Songs sind sogar vor acht Jahren aufgenommen worden.
Aber heißt das, das, was jetzt kommt oder was du gerade machst, ist das dann auch noch alt und du gehst
teilweise
wieder ran? Ah ja, es vermischt,
teilweise.
Vermischt es
aber
jetzt, sich dann aber mehr jetzt oder?
Jetzt wird es mehr Mischung. Ich recycle sozusagen alte Ideen oder alte Songs oder alte Sachen, die es sogar teilweise schon im Internet gibt. Also Shallow Sky gibt schon mal Internet mit der Mary Goes Wild, meiner alten Band.
Ach, guck an.
Den gibt schon mal einen Song.
Das muss ich mal gegenhören.
Den musst du mal gegenhören.
Jetzt bin ich neugierig.
Genau. Den kann ich dir dann mal schicken, wenn ich dran denke. Oder erinnere mich mal dran. Und den gibt's schon beispielsweise.
Ach, guck an. Cool.
Aber der ist halt auch irgendwo nirgendwo verschwunden. Ja. Und ich fand die Version zum damaligen Zeitpunkt, als wir sie aufgenommen haben und gespielt haben, extrem cool.
Ja.
Da hab ich gedacht, ey, das ist total ein cooler Song.
Ja, klar.
Aber über die Jahre hinweg denkt man sich so, naja, geht. Und ich wollte es einfach ein bisschen anders machen und ich habe einfach auch einen anderen Ansatz versucht zu machen. Ich wollte halt zum Beispiel kein Schlagzeug aufnehmen, sondern habe einfach das, und jetzt kommt
jetzt
ein bisschen
wild.
Jetzt wird's wild,
okay.
Weil ich einen Tag davor, bevor ich das aufgenommen habe, den Rhythmus-Part, habe ich eine Doku gesehen über Queen.
Ja.
Und da haben sie gezeigt, wie sie We Will Rock You aufgenommen haben. Und da haben sie ja We Will Rock You aufgenommen, einfach bloß, indem sie auf den Boden gestampft haben und geklatscht haben.
Nein.
Und genau das gleiche habe ich auch gemacht.
Wie geil.
Ich habe auf den Boden gestampft und geklatscht.
Das ist ja geil.
Das ist der Rhythmus. Es ist, im Prinzip habe ich bloß bei uns auf der, wir haben so Europaletten
aber im Proberaum liegen. Aber nicht auf allen Songs.
Nee, nee, aber bei Shallow Sky. Ja. Bloß bei Shallow Sky. Klar.
Oh, geil.
Das ist bloß, das ist mein, das ist, es ist eine Fußspur, also eine Bassdrum-Spur sozusagen. Und ich glaube, 5 oder 6 Mal habe ich geklappt oder so in verschiedenen Räumen. Also bei mir auch zu Hause in der Küche, im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Damit ich verschiedene Claps-Sounds habe, dass es nicht alles so gleich klingt.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, Hi-Hat klingt scheiße, spielst du noch ein Tambourine mit ein?
Ja.
Das ist halt auch eingespielt. Oh. Ja, und das war mein Rhythmus. Da habe ich gedacht, und dann habe ich versucht, noch irgendwelche, während des Einspielens gedacht, machst du irgendwelche Spielereien? Dachte ich mir, nö, du bleibst einfach bei Bum, Chuck, mehr musst du nicht haben.
Aber weißt du, wo du das jetzt so erzählst, ne? Also wie du das machst, ja, wie du Sounds noch mal rausschickst und über eine Bluetooth-Box wieder in ein Mikro jagst und im Prinzip ja Sounddesign betreibst, wenn man es jetzt mal, also musiktechnisch
betrachten
will. Okay. Ja, ey,
ja,
ich meine,
schon, ja.
Ich beschäftige mich gerade mit Ambient Drones. Ja, was machen Leute, die Ambient Drones machen? Die haben einen Piano Loop und jagen diesen Piano Loop durch x Effekte. Ja, von krassen Reverbs, Reverse Delays und Modular, bla bla bla, Sequencer XYZ plus, bumm. Ja, also durch eine ganze Kette von Zeug. Und um Texturen zu erstellen aus diesem Loop, damit das, und das hörst du dir dann 20 Minuten an und tatsächlich das Ding verändert sich langsam, aber permanent die ganze Zeit. Und man kann da super drauf meditieren wahrscheinlich, keine Ahnung, aber das ist die Idee. Und das ist ja im Prinzip nichts anderes, ja, ob ich jetzt einen Piano-Loop durch einen crazy fancy Reverb schieße oder ob ich was aufnehme, das wieder durch eine andere Box jage, um es nochmal aufzunehmen. Ja, oder ob ich sage, ach, wir brauchen Schlagzeug, ich stampfe einfach auf den Boden und nehme das auf und layer das dann. Also lege mehrere Stampfer übereinander oder mehrere Claps oder weiß der Geier, ja. Das ist ja Aufwand, den du betreibst. Würde ich jetzt
ja,
so sehen.
Aber das mache ich ja, das mache ich auch, macht mir aber Spaß, mache ich auch gern. Oder auch der Gesang bei Shallow Sky hat noch zwei Kniffe, die ich total, wo ich mich ein bisschen selber gefeiert habe.
Ja,
und
raus.
Zwar ist halt der Gesang.
Ja.
Ist halt einmal, sind von dir die zwei Spuren.
Jupp.
Dann singe ich ein bisschen drüber.
Habe ich gehört.
Dann singe ich mit Markus ein bisschen drüber.
Ha, das habe ich schon nicht mehr geschnallt.
Dass wir halt, das habe ich euch gesagt, komm, wir singen jetzt mal zusammen.
Cool.
Sozusagen nochmal so.
Ah, so ist der Chor zustande
drüber
gekommen. Ja, ja.
Nee, der Chor, und jetzt kommt, wie der Chor zustande gekommen ist. Den Chor, da habe ich meinen Laptop.
Ja.
Ey, das ist eigentlich so bescheuert. Einen Bass-Amp angeschlossen.
Ja, mega.
Und das nochmal sozusagen reamped über ein Bass-Amp und hab das nochmal mikrofoniert, dass das sozusagen ein tiefer Bass-Sound, also im Prinzip alle Gesangsspuren übereinander gelegt, die Solo abspielen lassen und das nochmal so gemacht.
Ich krieg hier gerade so Phil Spector, Brian Eno-Vibes, das ist dir klar.
Weiß ich nicht, ob man das kriegt bei mir, aber und dann.
Die waren halt ähnlich wild, also die haben wir auch so wildes Zeug gemacht, deswegen sage ich das.
Und jetzt hab ich mit Markus zusammen, haben wir ja dann die Solo-Gitarre, also diese laute Solo-Gitarre am Ende eingespielt.
Ja.
Und das wollten wir zuerst machen über sein Amp. Der hat so ein Vox AC30 mit Framus-Box, also richtig so ein professionelles 2000-Euro-Ding.
Schönes Teil, ja.
Klang für mich zu schön. Habe ich mir gleich gesagt, das klingt, das ist wahrscheinlich bei jeder anderen Aufnahme, würden sich alle die Zunge lecken oder beziehungsweise die Finger lecken nach so einem Sound. Ich fand es gerade zu schön alles, obwohl wir halt wirklich richtig versuchen, was kaputt zu machen, mit Metal Drive und Metal Zone alles Mögliche reinzuballern. Dann, ich habe aber noch so einen 30-Euro Denelectro Mini-Verstärker, den man sich sogar an den Gürtel klipsen kann, so ein kleines Ding.
Ja, ja.
Den haben wir genommen und da wollte ich das da drüber einspielen. Da war ich auch nicht ganz zufrieden. Und dann kam Markus auf diese unfassbar geniale Idee, den kleinen Amp über seinen großen Amp zu reampen und da sozusagen eine Kette in Amp-Kreislauf zu bilden mit einem Fass drin. Also sozusagen den Fass von diesem kleinen Amp über den großen Amp zu jagen.
Ja, ja, ja.
Und da ist dieser Sound entstanden, ja, dieser unfassbar geile Fass-Sound, ja. wo ich immer noch sage, ist einer der besten Fass-Sounds, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ja. Und dann habe ich den Bass genauso drüber eingespielt. Also der Bass ist genau mit dem gleichen verzerrten Fass-Sound ist der auch so eingespielt ja, worden.
Hammer, 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 Hammer. Weißt du, der Punkt, auf den ich eben hinaus wollte, wenn du das so erzählst.
Ja.
Also, ja. Und ich glaube, das ist das, was man schnell unterschätzt, wenn man diese Lieder hört. So, also man hört, dass die in sich stringent klingen, weil das, du hast ja im Prinzip bei all diesen Sachen, all diese Wege benutzt, die du gerade beschrieben hast.
Nein, nicht bei allen, aber
ja,
vielen.
Ja, aber mehr oder weniger. Dadurch hast du ja zumindest ein relativ, also ne, das klingt ja schon irgendwie so, es klingt schon rund in meinen Ohren. Was ich halt ja, so geil daran finde, oder was ich auch oft so, nee, das finde ich halt, was so gar nicht klar wird und was so vielen Leuten, die halt nicht so da drin stecken, klar ist, weil sie es einfach nur hören und dann bewerten, ob sie es gut oder schlecht finden, was auch völlig okay ist. Und die meisten Menschen haben viel zu viel andere Dinge zu tun, um sich zu überlegen, wie hat denn der das jetzt gemacht, ne?
Dafür ist auch gar nicht gedacht. Das ist ja Spielerei für mich.
Aber von der Liebhaberei her steht das ja einer Popproduktion in nichts nach. Weil da geht es ja auch, da machen sich Leute ja auch tausend Gedanken, wie sie es halt so clean kriegen, ja, oder wie sie es so professionell wie möglich erklingen lassen. Und du machst ja im Prinzip.
Ich mach's gerade andersrum.
Ja, du machst es im Prinzip andersrum, aber mit derselben Leidenschaft. Verstehst du?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ja, klar.
Ja.
Auf jeden
und
Fall.
Ich mach's ja alles noch nebenbei. Es ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie, hauptberuflich das mache, sondern es ist ja eigentlich, das ist ein absolutes Hobby und wenn ich jetzt.
Aber wie viel Energie doch da reinfließt, sich zu überlegen, ey, wie will ich's denn haben und wie komme ich denn da hin?
Ja, die Sache ist ja die, für das Album, warte mal ganz kurz, ich muss kurz überlegen. Das sind Shallow Sky und Life is Cold sind neu eingespielt und In Curves, aber In Curves ist bei mir in der Küche entstanden, aus einfach bloß, eigentlich bloß eine Demo, aber die fand ich so cool, ich gedacht, mach's mit drauf.
Ja, passt aber.
Genau. Ja. Und dann halt der Elektro-Song.
Mhm.
Und die anderen Songs sind halt, wie gesagt, schon.
Die waren schon da.
10 Jahre alt ungefähr, plus minus, weil die habe ich im alten Proberaum in München aufgenommen, als ich mit einer alten Band aufgelöst hatte. Und ich hatte die Songs noch einfach. Und ich
fällt dir das auf, wenn du das hörst? Also wenn du
mir fällt es hundertprozentig auf, ne? Aber ich bin dazu sehr drin. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sagen, wie ich da was gemacht habe und wie da was entstanden ist oder irgendwas. Da war ich 10 Jahre jünger, 10 Jahre weniger Erfahrung und 10 Jahre weniger irgendwas von allem.
Ja.
Aber wahrscheinlich viel naiver als jetzt rangegangen bin.
Wahrscheinlich.
Und.
Noch
krasser. Ja, und noch krasser. Zum Beispiel ist ja der Song Girls Like Boys drauf.
Ja.
Den würde ich heutzutage so nie wieder schreiben.
Ah, guck
mal. Aber ich lieb den, weil er ist so dermaßen. Der ist an einem Nachmittag entstanden einfach.
Der hat auch ganz so einen Teenage-Vibe, jetzt wo du es sagst, ja.
Ja, der ist an einem Nachmittag entstanden und den habe ich mit dem alten Band haben wir auch gespielt. War auch okay, hat immer Spaß gemacht, aber war da immer zu harmlos. Und ich hatte so diese Mischung aus Dinosaur Junior und Tokotronic mäßigen Gitarrensound im Kopf die ganze Zeit.
Ja.
So halt so einen extrem ekligen Fass-Sound und ich weiß nicht mehr, wie ich den hingekriegt habe, frage mich das nicht. Ich glaube, ich hatte damals
mit einem extrem billigen Fass wahrscheinlich.
Ich glaube, ein 20-Euro Fass vom Flohmarkt oder sowas, so wie das Ding klingt.
Also das ist ja auch so das Ding, wenn ich mich mit so Menschen unterhalte, denen guter Gitarrensound wichtig ist, dann sagen die meistens bei Pedalen oder Effekten, die relativ günstig, also wirklich für kleines Geld zu haben sind, 20 bis 50 Euro. Ja. Sagen die immer, ey, lass die Finger davon, das klingt kacke, in einem Jahr willst du dann das haben, was soll das, brauchst du doch nicht. So, und aus deren Perspektive stimmt das ja auch. So, ne? Aber was ich immer so witzig finde, ist, dass dieses manchmal komplett, und ich glaube, da hatten wir auch, als ich zu Gast war, noch auch schon drüber gesprochen, dass sie halt so komplett unterschätzen, dass man vielleicht genau das möchte. Also genau das Nichtwertige haben will, weil man darin irgendeinen Charme hört oder es spricht einen an oder. Ja, so, und das ist halt nicht dieses, das ist der perfekte Klang, also sicherlich kann man das messen und sagen, so ganz so wissenschaftlich, boom, das ist der perfekte Klang, das klingt am besten, das klingt am schlechtesten, aber das macht ja Menschen nicht aus, sondern Menschen reagieren ja ganz unterschiedlich, sonst gäbe es ja auch nicht so viele verschiedene Arten mit Tönen umzugehen. Ja, dann gäbe es eine Musik und alle wären sich einig, geil. So ist es ja nun mal nicht. Ja, und
zum Glück.
Und das finde ich manchmal so, dass, also ich finde es nicht schade, ich finde es eher so ein bisschen, mich belustigt das dann manchmal und dann möchte ich.
Ja, aber
wenn
wir jetzt ehrlich sind.
Aber nee, hast doch nicht recht.
Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, es sind ja gerade die Sachen, die halt sozusagen den Rahmen sprengen oder versuchen, so ein bisschen aus dem Rahmen auszubrechen, sind die, die am nachhaltigsten sind. Die, an die man sich noch nach 20, 30, 50, 60 Jahren erinnert.
Also ich würde zumindest behaupten, dass es immer schon so Keimzellen gegeben hat, die was ganz einfach so ihr eigenes Süppchen gekocht haben, ohne nach links und rechts oder irgendwo hinzuschielen. Und das hat meistens dazu geführt, dass dann dass so Blasen entstanden sind, die dann irgendwann in was Großem kulminiert sind. So kulminiert, oh Gott, ich benutze ja Wörter, wenn ich die erklären müsste.
Ich merke das schon irgendwie.
Ja, nee, aber nee, also so dieses typische Ding, es gab mal TED und am Ende waren Nirvana und Pearl Jam da oder es gab auch eine Band, die klang wie die Rolling Stones, am Ende hatten wir dann die Rolling Stones und die Band, die auch so klang, bevor es die Stones gab, an die erinnert man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber dieser Sound wurde halt irgendwo geboren oder gemacht, ja, oder
die Yardbirds und danach hatten wir Led Zeppelin und
so. Ja, oder nimm die afroamerikanische Proto-Punk-Band Death, deren Debüt Jahrzehnte später ausgegraben wurde, wo man gedacht hat, wann haben die das aufgenommen? Hä? Da gab's doch gar keinen Punkrock, aber das klingt genauso. So,
genau.
Wahnsinn.
Oder so. Bad Brains, einfach eine der härtesten Bands, die es überhaupt gab zu der Zeit.
Ja.
Das sind einfach drei Afroamerikaner mit Dreads. Also.
Ja, die dann wiederum die Beastie Boys beeinflusst haben. Ne? Also,
genau.
So. Also das ist ja immer so und ich finde generell, dass ähnlich wie im Fußball Mut auch in der Musik auch oft belohnt wird.
Und wenn du halt sagst, hier wegen Beeinflussung, warum es bei mir so ein bisschen klingt, wie es klingt. Ich glaube, weil ich auch schon seit Zeit meines Lebens, seitdem ich so Rockmusik und Gitarrenmusik mag, seit ich 14, 15 bin, ein großer Velvet Underground Fan bin.
Ah.
Ich bin ein riesengroßer Velvet Underground Fan. Ja. Ich habe Lou Reed live gesehen noch zum Glück.
Okay.
Nice. Und das war für mich so ein, wie viele sagen würden, die haben halt, weiß ich, keine Ahnung, irgendjemand anderen gesehen, aber als ich Lou Reed live gesehen habe, habe ich neben jemanden gestanden, ein Herr, der war älteres Semester damals schon, der mir einfach gezeigt hat, dass er in seinem Portemonnaie noch ein Ticket von Jimi Hendrix von 1968 in Bremen hat.
Ja, abgefahren, ne?
Und cool. Sowas.
Spinn das jetzt mal 50 Jahre weiter und da steht ein junger Mensch neben jemand, der zeigt dir irgendwie, wie er ein Ticket hatte für, keine Ahnung, Jesus oder so.
Genau. Warum nicht? Warum nicht?
Also, weißt du noch damals auf dem Bushido-Konzert? Oh, ey, das war geil.
Warum nicht? Wenn es für die die Erweckung ist, easy.
Voll.
Alles entspannt.
Ne, das ist ja so krass. Ich meine, ich war bei Bob Dylan, ich durfte den noch einmal live sehen. Ich meine, man könnte es wahrscheinlich immer noch, der Typ ist ja irgendwie auch nicht kaputt zu kriegen. Auf jeden
Fall. Na, sag das nicht, das geht schneller, als man denkt.
Ja, ich weiß. Klopf auf irgendwas. Es war in Hannover, ist auch schon wieder Ewigkeiten her und ich dachte damals schon, das ist vielleicht die Abschiedstour, aber nö, was gefehlt. Und der Meister war damals richtig gut drauf, er hat gelächelt und er hat sogar mal einmal zwei Daumen hoch gemacht.
Was?
Jo, und neben mir stand so ein alter Dylanologe, der gesagt hat, junger Mann, Ihnen ist klar, dass das vielleicht das krasseste Konzert seit, weiß ich nicht, 1974 vom Meister ist. So euphorisch habe ich den noch nie gesehen. Ich dachte
krass.
So, crazy, das ist ja geil und ich bin dabei. Das ist cool. Es war ein cooles Konzert, vor allen Dingen, was ich damals halt nicht verstanden habe, warum man Lieder spielt, die es gibt, aber du erkennst sie nur noch am Text. weil Bob Dylan irgendwie für sich beschlossen hat, man muss ein Lied ja nicht so spielen, wie man es mal geschrieben hat und das einfach immer nur reproduzieren. Ich mache einfach was anderes raus.
Ist halt vollkommen recht.
Ist ja mein Ding, kann ich mitmachen, was ich will. Und das war wirklich so, wo du da stehst und denkst so, warte mal, The Answer, my friend? Ja, den Text kenne ich. Musik habe ich noch nie gehört. So, ne? Und das war tatsächlich eine coole Erfahrung. Also ich habe die damals natürlich, habe ich das nicht geschnallt und habe mich gefragt, was das? Und jetzt so Jahre später denke ich mir, ja klar, jetzt verstehe ich auch, warum dieser Wahnsinnsgitarrist, den er dabei hatte, geweint hat auf der Bühne. Also, ne, weil das selber nicht fassen konnte, was sie da spielen. Das war wirklich total verrückt. Das war wirklich verrückt. So, also.
Ja, es war bei Lou Reed, als ich bei Lou Reed war, das war 2012 oder 13, bin mir nicht ganz so sicher, eins von den beiden Jahren. Und da wurde er auch von seinem Assistenten oder was weiß ich, was das war, auf die Bühne mehr oder weniger getragen.
Krasser
hingestellt, die Gitarre um Hals gelegt.
Unglaublich.
Und dann sozusagen, da hat er wahrscheinlich dann ins Ohr geflüstert, so, Mr. Reed, jetzt müssen Sie spielen. Und da hat er einfach 70, 80 Minuten oder so, keine Ahnung, so lange war das alles nicht, seine Show durchgezogen, zwischendurch irgendwelche Jiu-Jitsu-Bewegungen gemacht. Ich weiß nicht, wie auf die Idee kam, aber hat einfach gemacht und irgendwie rumgebrüllt.
Ja, wahrscheinlich.
Aber hat auch hier alles gespielt. Der hat sogar Velvet Underground Klassiker gespielt, wo mir das Herz aufging, wo er einfach Sunday Morning gespielt hat von Velvet Underground.
Crazy.
Hat fast gesamte Saalkollektiv geheult und hat auch einer zu mir gesagt danach, das hat er wahrscheinlich seit den 70ern nicht mehr live gespielt oder so.
Ja.
Und das ist halt geil. Und ja, und das hat mir auch so ein bisschen mein Sound, wie gesagt, so ein bisschen beeinflusst, immer Velvet Underground. Dieses nicht so machen, wie alle machen und einfach mal die Schlagzeugerin von Velvet Underground, die Maureen Tucker, die hat zum allerersten Mal Schlagzeug gespielt auf dem Velvet Underground plus Nico. Das war das erste Album von denen. Und da hat Maureen Tucker zum allerersten Mal am Schlagzeug gesessen, während der Aufnahmesessions, davor nie.
Ja.
Das war einfach ihr Schlagzeugspielen.
Ja.
Das war einfach so. Die haben, glaube ich, ein paar Mal geprobt vielleicht vorher. Und da haben die einfach eins der legendärsten Alben aller Zeiten aufgenommen.
Ja.
Und mit Rückkopplung gearbeitet und ganz simplen Akkorden und nicht irgendwie so großen Gesten oder irgendwas oder so großen Riffs und dann kommt noch so ein riesen Drumfill und dann singt der Sänger noch die 30. Oktave hinter der 5. Terz hinterher. Sondern die haben einfach nur Musik gemacht, die auf diese Bock hatten und die wollten einfach provozieren damit.
Wusstest du, dass sie von Andy Warhol oder dass Lou Reed von Andy
Warhol
die Vorgabe hatte, jeden Tag mindestens einen Song zu schreiben?
Ja, ich kenne alle Geschichten
völlig, um die rum. Völligst geiler Ansatz. Selbst wenn es totaler Schrott ist, egal.
Deswegen steht auch Andy Warhol als Produzent auf dem Album drauf.
Ja, reicht ja auch.
Genau das.
Und hat ein geiles Cover gebastelt, also was will man mehr?
Ja, aber da steht er als Produzent drauf, obwohl er wahrscheinlich nur das gesagt hat und Heroin versorgt hat, wenn nicht.
Rick Rubin spielt auch kein einziges Instrument und der hat wahnsinnige Sachen produziert.
Der ist für mich das größte Mysterium in der ganzen Musikszene, Rick Rubin. Ne, ich weiß nicht, was dieser Mensch macht. Ich weiß es nicht.
Beraten, würde ich sagen. Ich glaube, der sagt, also ist ganz interessant, durch Social Media gehen momentan, oder kann man mittlerweile ganz viele Interviews mit ihm finden, wo er so Lebensweisheiten von sich gibt.
Ja.
So. Und es ist erstaunlich, wie oft ich denke, ja, Mann. Ja, na klar.
Der ist wahnsinnig clever, dieser Typ. Der ist wahnsinnig intelligent.
Und ich glaube, wenn du so jemanden um dich hast, ja, der zu dir sagt, so, ey, pass mal auf. Also, ne, der sagt dann auch manchmal so Sätze, so, manchmal geht's nicht um die Message im Song, sondern einfach nur, dass die Wörter gut zusammenklingen. Das ist manchmal mehr wert, als dass du einen geilen Inhalt hast. Und, manchmal ist es genau andersrum. Ja, aber
das mache
ich,
das
aber so du musst das halt erkennen und ich glaube, der Typ ist so eine Art Mediator, der da halt irgendwie so ein Gespür für hat, wo er sagt, ey, lass das mal so, ist geil. Und dann ist das halt geil. Ne? Oder der zu Johnny Cash geht und sagt so, ey, du bist ein geiler Typ, du bist jetzt alt. Nimm mal die Lieder der jungen Leute und spiel die nach. Das wird mega. Wir machen das unplugged, okay? Und der sagt, ja, klar, warum nicht? Und auf einmal hast du da dieses Spätwerk von Johnny Cash da auf dem Tisch sitzen und denkst so, alter Schwede, So, ne? Und er wird nochmal Leuten wie mir bekannt, die damals 20 waren. So. Und ja. das ist, glaube ich, so das Ding. Und was ich richtig schön fand und was ich auch, was mich tatsächlich auch ein bisschen bewegt hat, war, als er in einem Satz mal sagte, so, weißt du, es gibt Leute, die fangen an mit Musik, weil sie berühmt werden wollen und weil sie denken, das löst alle ihre Probleme, wenn sie das geschafft haben. Und dann sagt er, dann fangen die an und arbeiten und arbeiten und arbeiten und machen und irgendwann sind sie an dem Punkt, sind schweineberühmt, mega erfolgreich, Kohle ohne Ende, aber nicht eins ihrer Probleme hat sich gelöst. Die sind alle noch da, weil dein Erfolg löst gar nichts. Das ist egal. So, das ja. ist einfach nur das, was um dich rum passiert. Aber das, was in dir drin passiert, hast du halt nicht bearbeitet. Und das, und wenn du dann solche Sätze von so einem Typen hörst, dann denkst du, ha, jetzt langsam kriege ich so eine Ahnung, wie das mit dem wahrscheinlich funktioniert. Also ich glaube, der führt eher so eine Band durch so eine Produktion, ohne dass der denen jetzt sagt, was sie spielen müssen oder hier. Nimm da mal den anderen Akkord oder so einen Scheiß.
Sondern, nee, das weißt du ja gar nicht. Ne,
und ich glaube, das brauchst du auch gar nicht unbedingt. Ich glaube, vielen ist schon viel geholfen, wenn da jemand dabei ist, der dich entweder nochmal bestätigt darin, dass er sagt so, ey, nee, ist gut, zweifel nicht. Oder der im richtigen Moment auch mal sagt so, ey, atme nochmal tief durch, geh nochmal einen Schritt zurück. Hör dir das nochmal in 3 Tagen an oder in 3 Wochen oder in 3 Monaten und dann gucken wir, ob es immer noch geil ist. Also ne, so jemand, der mir zum Beispiel fehlt, ja, also der mal zu mir sagt so, ey Sven, das ist eine geile Idee, ist auch ein geiler Song, aber lass den mal liegen und hör mal ein halbes Jahr später drauf, ob du ihn dann immer noch gut findest. Dann hätte ich vielleicht den einen oder anderen Song nicht veröffentlicht, aber wäre vielleicht auch nicht so schlimm gewesen, ist in meinem Fall jetzt total egal. Weil,
aber da muss ich dich kurz unterbrechen, weil da hatte Bakir, der mit mir zusammen in der alten Band gespielt hatte, der hat mal einen echt schlauen Satz gesagt, einen von vielen. Der hat zu mir gesagt, weil beim Album ging es darum, da hatten wir 13 Songs drauf und ich meinte, ey, wir können ruhig 2, 3 runterschmeißen, weil 13 Songs ein bisschen viel und so. Mhm. Und dann meinte er, nö, weil dir gefällt der Song vielleicht nicht, aber vielleicht gibt es jemand anderen, der den Song einfach super geil gefällt.
Das kann natürlich sein.
Ja, also es ist nicht immer, das eine schließt das andere nicht aus. Klar, dir muss er auch irgendwie ein bisschen gefallen, aber du darfst nicht bloß von dir ausgehen, sondern kann auch sein, dass du einfach, du schreibst einen Song, du nimmst ihn auf, denkst dir so, ja, ist ganz okay. Für anderen ist es der beste Song der Welt.
Das kann immer passieren, natürlich, keine Frage. So, ja. Ich meine eher so, dass manchmal, also manchmal die Euphorie vielleicht zu groß ist, ne? Dann sitzt man da und denkt so, ja, das ist so genial, ey, und ach, ich habe ja digital, heutzutage kannst du ja alles sofort raushauen. Das ist ja, wenn du willst, in 2 Tagen ist das in allen Stores oder noch schneller. Ja. So, ne? Und einerseits ist es cool, weil das ist unmittelbar. Ja, so ist das unmittelbare Ding. Es ist roh, es ist rough, es ist so, ist gestern geschrieben und übermorgen kannst du die Welt schon hören. Wie geil, ja. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht manchmal trotzdem ganz geil zu sagen, nee, wart mal, ich geh noch mal 2 Schritte zurück, lass das mal wirken, vielleicht habe ich noch eine neue Idee, vielleicht will ich doch noch mal was anders machen. Das ist immer so, ich glaube, manchmal ist es gut, jemanden zu haben, der einen kennt, der einen so ein bisschen, ne, so ein bisschen erinnert. Mhm. Und manchmal ist es auch, aber das kann halt genauso der Typ sein, der auch sagt, nee, du hast recht, ist cool, hau raus. Das kann so, und so schätze ich so Typen wie Rick Rubin ein. Der hat da, glaube ich, ein sehr gutes Händchen, wann er wie eingreift. Indem er einfach sagt, so, hey, ja, Jungs, dreht frei, kokst euch die Rübe weg, Chili Peppers, ihr habt Californication geschrieben, alles ist cool. Ja, und ein halbes Jahr vorher hat er vielleicht gesagt, so, hey, ist vielleicht schon ein ganz geiler Song, aber warte mal noch ein bisschen, denk mal noch mal drüber nach. So.
Es wird ja bei ihm auch sein, dass er jetzt die Meinung hat und wenn der jetzt in 3 Tagen nochmal oder 3 Wochen kann er andere Meinung haben. Klar, du musst auch ein bisschen, habe ich auch bei mir gemerkt, du musst auch irgendwann mal sagen, es ist doch gut jetzt.
Ja.
Ich hätte mich noch in so vielen Sachen verstricken können und so viele Kleinigkeiten machen können und das noch machen können
und das vielleicht noch. Und hier noch was.
Und Und dann nochmal den Mix nochmal. Ja. Ach, vielleicht dann doch die eine Spur noch ein bisschen lauter machen oder dann doch nicht oder ein bisschen mehr auf links oder rechts legen und dann das. Und das und dann das, jenes und das und jenes.
Dann neigst du zu, oder?
Ich neige da sehr dazu.
Ja, ja.
Ich neige da sehr dazu. Ich bin da ein absoluter. Ich bin kein Perfektionist, um Gottes Willen. Ich bin weit weg vom Perfektionismus. Im Gegenteil. Es ist bloß so, am Anfang muss es ja mir gefallen. In erster Instanz muss es ja mir gefallen. Ich muss es hören und sagen:
Voll.
Ey, das ist ja total geil, feiere ich.
Ja.
Ist ja bei den zwei neuen Songs, die ich mehr oder weniger schon fertig. Einer ist komplett fertig, der andere. Der liegt noch, fehlt noch ein Element, dann ist es auch fertig. Ich überlege auch, die beiden rauszuhauen, aber egal. Sozusagen als Abschluss der alten Geschichte und dann die nächsten, die alle kommen, alles neu ist. Kann sein, dass ich so mache. Mal sehen.
Aber du willst es weitermachen?
Ich werde definitiv weitermachen. Sehr ich habe ja noch genug. Ich habe jetzt mal letztens nachgeschaut. Ich habe ungefähr 100 Texte liegen, die noch verbraten werden müssen.
Alles klar.
Und wir haben,
also die nächsten 20 Jahre sind safe, das ist schon super.
Nee, aber das geht ja immer weiter. Ich habe jetzt mal wirklich für mich mal so ein bisschen, bin ich in mich gegangen, habe mal ein bisschen überlegt. Ich habe bestimmt in meinem Leben, das ist jetzt nicht übertrieben, bestimmt 600 Texte weggeworfen.
Ja, warum auch nicht? Also,
warum auch nicht, aber es ist einfach so.
Wenn man
so
viel schreibt, dann passiert das.
Klar, du, ja. Das ist ja auch.
Ja, guck mal,
und
ich finde das so spannend, weil ich war mal ein bisschen wie du. Also, dass ich halt auch Texte, weil ich halt nur der Sänger einer Band war und die anderen haben die Musik gemacht, dann schreibt man halt Texte und geht dann mit im Proberaum und guckt, was bietet ihr mir an und dann guckt man, was passt da drauf. So, ne? So ganz stumpf. Und mittlerweile komplett, was heißt mittlerweile? Das ging mit Rosi dann so ein bisschen los. Komplett andersrum. Also wirklich komplett andersrum. Bei mir steht immer zuerst die Musik. Also ganz oft, ganz selten steht zuerst der Text. Meistens steht zuerst die Musik und wenn ich einen Text schreibe, habe ich oft schon die Idee, wo das musikalisch hin soll, beim Schreiben schon im Kopf. So, das ist irre. Ne? Ja. Es liegt aber auch daran, was ich auch interessant fand, das hat mich meine sehr liebe und gute Freundin Christine Nichols, Grüße gehen raus, mal gefragt und die Frage fand ich richtig cool. Da merkt man aber auch, dass sie nicht nur Musikerin, sondern auch eine fantastische Schauspielerin ist und auch eine Schreiberin ist, ob ich schon mal einen Text geschrieben habe auf ein Bild. Also du guckst dir was an und schreibst dann halt einen Text. So und erstmal so random in die Luft. Weil was macht das Bild mit mir und ich schreibe da halt einen Text drüber. Also diese ganzen Ansätze, die es halt gibt. Ne? Und
ja, das sind auch verschiedene Sachen.
Aber ich mag und halt, wenn die Musik da ist und ich dann in die Musik reinfühlen kann und dann guckt man mal, was so an Wörtern so aus einem rauskommen. Und das ist immer eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, bei mir sind es zwei Sachen. Die eine Sache ist die, ich bin ja auch ein bisschen so dieser Kurt Cobain-Ansatz, nehme ich auch ganz gern, der einfach gesagt hat, I just want to paint a nice picture, hat er mal gesagt über seine Texte.
Ja.
Und das mache ich auch ganz gern, aber ich spiele mit Wörtern. Also ich habe mittlerweile mir so ein relativ gutes Englisch drauf gefasst. Ich kann keine deutschen Texte schreiben. Das klingt bei mir alles so Banane. Das kann ich nicht. Und weil ich einfach auch die Übung jetzt drin habe, im englischen Text zu schreiben. Wenn ich mir jetzt in Deutsch texte,
Englisch
vielleicht irgendwo
auch ein bisschen eleganter als Deutsch, tatsächlich. Ich mag
meistens
ich mag beides mittlerweile total gern. Ich war jahrzehntelang auch da, das totale Gegenteil. Ich habe nur Deutsch getextet, weil meine These war, ich träume in Deutsch, ich denke in Deutsch. Warum soll ich in einer anderen Sprache texten, als die mir am vertrautesten ist? So ganz einfach.
Weil sie mir am vertrautesten ist?
Ja.
Ist mein Ansatz. Weil sie, ja.
Ja, ich verstehe total und ich habe dann bei Rosi angefangen, auf Englisch zu texten, aus einer Laune heraus. Und dann habe ich immer festgestellt, ach, das ist ja super. Da kannst du so Bildsprache benutzen, die dich im Deutschen so gar nicht benutzen würde. Oder Umschreibungen, weil ich halt Englisch gar nicht so gut kann. Ja, genau das.
Was du, Sven, ich will dir mal eine Frage stellen.
Ja.
Du hast ja Shallow Sky, du hast den Text ja bestimmt zwei, dreimal lesen müssen und alles Mögliche. Weißt du, um was in den Text geht?
ob ich weiß, worum es in diesem Text geht.
Ja, oder kannst du dir ungefähr vorstellen, um was in den Text gehen könnte? Du wirst nie drauf kommen. Ich wette, du wirst nie drauf kommen.
Ich hoffe um nichts Wildes, ehrlich gesagt.
Nein, das ist eigentlich also so halbwegs. So.
Ich habe den gar nicht so oft gelesen. Also ich habe mir den ausgedruckt, wie ich das meistens mache.
Aber du weißt ja mal, du weißt so ein bisschen, was es geht.
So ungefähr, ja. Irgendwie fehlt mir ein Platz, wo ich hingehen soll, habe ich rausgehört.
Genau.
Und irgendwie.
Es ist im Prinzip.
Irgendwie bringen sich auch alle um. Also.
Genau. Und das ist das der Ansatz. Das ist einfach, den Text habe ich geschrieben am Staffelfinale von Walking Dead.
Ah, ja. Okay. Es geht um Zombies. Geil.
Ich weiß nicht warum. Der ist einfach, ich glaube, ein, zwei Tage später nach dem Staffelfinale von Walking Dead. Ich weiß nicht mehr, welche Staffel das war.
Streng genommen ein Halloween-Country-Song.
Wenn man es so nehmen will, ja, vielleicht zu wenig spooky dafür, hätte ich vielleicht
also wenn, irgendwie wenn da sein. Draußen so Leute sind, die jetzt eine Zombie-Serie drehen oder so, hört man den Song rein. Das wäre vielleicht ein geiler Opener. Für die Titelmelodie. Jetzt, wo du es so sagst, ich sehe das.
Irgendwie schon. Vielleicht.
Voll geil.
Klar.
Natürlich. Und man müsste jetzt einen Zombie-Film drehen. Scheiße, ey.
Und die Musik ist, und was ich zum Beispiel gerne mache, wenn ich halt einen Text schreibe oder auch irgendwie anfange, an der Musik zu arbeiten, ich nehme mir einen Song, den ich momentan geil finde und versuche den irgendwie auf meine Art zu interpretieren. Ja. Das mache ich nämlich auch sehr, sehr gern. Wie halt bei Shallow Sky, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ist es einfach von BRMC Shuffle Your Feet, falls du den kennst.
Nö.
Aber ist ja egal. Hört euch den mal an.
Black Rebel Motorcycle Club wahrscheinlich.
Genau. Ja. Ich habe jetzt keinen Bock, das auszuprobieren. Ich bin nicht so deep.
Ist einer meiner absoluten Favorites.
Okay. Ja, absolut. Das ist die meistgehörteste Band bei mir auf Spotify.
Okay. Ich glaube, meine meistgehörte Band auf Spotify wird demnächst Mr. Fahrt sein. Das kündige ich hiermit schon mal.
Wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Ey, ich habe dann gesucht, ne? Ich habe dann gesucht, Mr. Fahrt, und das ist alles auf Englisch. Und ich dachte so, ey, ist genial. Es ist super geil. Mr. oder Herr Furz gibt es noch nicht. Also man könnte das natürlich so wie früher, ja, wo Thomas Gottschalk zum Beispiel Rapper's Delight eingedeutscht hat, ja.
Oh Gott.
Ja, könnte man jetzt natürlich Mr. Fahrt nehmen und daraus Herfurz machen und dann, keine Ahnung, fängt man halt mit Happy Birthday gefurzt einfach mal an, weil das kann man ja einfach machen. Und
Happy Furz Day to you.
Ja, Happy Furz Day to you, ja, genau. Und also zum Furztag alles Gute, so.
Oh, wo sind wir jetzt gerade abgetrennt?
Also ich krieg Bock, also ich fühle das. Ein Teil von mir fände es super spannend, das einfach stumpf rauszuhauen, ohne alles, ohne Insta, ohne irgendwas, einfach nur auf die Plattform stellen und gucken, was passiert. Einfach nur draufstellen. Einfach nur bumm ist da. Und mal gucken, ob es irgendwelche Kids gibt, die dann Furz eingeben bei Spotify, dann bei dir landen. Und auf einmal geht das durch die Decke und du hast dir eigentlich gar keine Mühe gegeben, ja, sondern einfach nur Furzgeräusche aufgenommen zu bekannten Melodien, die man halt nutzen darf. So.
Ja, okay, probier's, go for it.
Ich weiß nicht. Meine Kinder finden die Idee fantastisch, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass das dann funktioniert und dann bin ich der Typ, der Geld mit Furzgeräuschen verdient hat.
Da bist du so ein bisschen wie der Drummer von, wie der eine von Rednecks, genau, Rednecks kennst du ja noch.
ja, klar.
Da gibt's ja so einen Typen, der hat so Dreads oder lange Haare.
Ja, ja, und der hatte immer so eine Geige in der Hand.
Genau, der. Ja. Und der ist eigentlich Black Metal Drummer.
Geil. Ja, warum auch nicht? Aber da musste der mit dieser Band auftreten, ne?
Ja, wird er Geld verdient.
Ja, klar.
Damit ich das Black Metal Drum leisten kann.
Gott, geil. Damit ich Black Metal machen kann, muss ich wahnsinnigen Eurodance machen.
Der ist den ganzen Sommer mit denen getourt. Also ich hab mit denen mal Backstage abhängen dürfen vor Ewigkeiten, hat er mir das mal erzählt.
Hat ihm das denn Spaß gemacht?
Ja, das ist total lustig. Da fährt
er
die ganze Welt damit.
Das wäre ja so tragisch, weißt du? Du hast dann so ein Spaßprojekt und auf einmal geht das so durch die Decke und du musst auf Welttournee gehen und du merkst so nach einem Monat, oh, Alter, ist die Hölle, ich will nicht mehr. Ich will jetzt echt nicht auf die Bühne gehen und Cotton Eye Joe zum 12.000 Mal, aber die Leute lieben es halt. Okay, hier, go
es
for
es ist den Scheiß egal. Die wissen da ganz genau, wenn die dann von der Bühne kommen, haben die irgendwie, was weiß ich, an einem Abend 10.000 oder 50.000 Euro verdient oder so, mit abgerechnet
ja, aber,
Spesen,
aber,
also keine
aber,
Ahnung.
Aber Geld heilt ja nicht alles.
Aber ja, aber wenn der dann, wenn der das macht, der 3-4 Monate jetzt
ja,
über, die,
ja,
über die ganze
also
Sommer
ich
und die,
das, also.
Die, Rest, die restlichen 8 Monate kann der halt im Prinzip machen, was er will, weil ja. er halt für die anderen 8 Monate das Geld rein
guck
hat.
Mal, und heute kannst du Furzgeräusche aufnehmen und auf die Streaming-Anbieter stellen und du musst auch nicht mal auf Tournee gehen.
Das ist das Allergeilste.
Das ist doch
zu Hause bleiben.
Hast du gehört von diesem Schweden, der mit KI zigtausend Bands gebastelt hat?
Nee.
Ganze Alben, Singles und das alles auf Spotify gestellt hat, vor allen Dingen, und damit mittlerweile 10 Millionen Dollar eingenommen hat an Streaming-Tantiemen. Es ist absurd.
Ja, gut.
Ich meine, nicht, dass das keine Arbeit wäre, ja. Du musst irgendwie wahrscheinlich, wenn du tausende von Bands auf diese Plattform bringen willst,
das
musst
ist richtig viel Arbeit,
musst du natürlich auch diese KI füttern bis zum Erbrechen.
Du bist nur am Hochladen den ganzen
ja,
Tag.
Ja, nur am Tippen und am Hochladen wahrscheinlich. Aber ich meine, der kann jetzt ja aufhören eigentlich, ne? Und der verdient jetzt ja weiter, weil das Zeug wird ja gehört.
Ich finde, es ist okay. Er hat sich einfach bloß Mittel zunutze gemacht, die es gibt. Also vollkommen
unfassbar,
spannend.
Oder? Ich würde nie auf die Idee kommen, das zu tun. In 100.000 Jahren, also würde mir auch keinen Spaß machen, davon mal ganz abgesehen. Aber ich dachte, Alter, das machst du dann so, keine Ahnung, ein Jahr, zwei?
Aber ich habe jetzt mal an einem lausigen Nachmittag, Sonntagnachmittag, mir mal die Musik-KI mir angeguckt,
jo.
Nur mal aus Spaßeshalber.
Aber das habe ich mir noch nicht getraut, ey.
Ey, das war beängstigend.
Ja, das glaube ich. Das hört man ja von
allen Studenten. Ich habe es ja wirklich nur, ich habe irgendwie einen dummen Text von mir genommen, denn du kannst natürlich auch für den Text generieren lassen, habe ich auch einmal gemacht.
Kann man auch sagen, ich möchte, dass Elvis den singt oder so? Ja, oder?
So weit war ich noch nicht, aber ich habe jetzt bloß erstmal ich kann die Plattform auch gar nicht mal wirklich sagen, wo ich es gemacht habe.
Voll egal.
Und da habe ich halt gemacht, habe ich einen Text eingegeben, dann unten die Parameter, was ich halt haben wollte. Frau singt das, im Country, Pop, bla bla bla, paar Genre eingegeben, dann noch ein paar andere Schlagwörter eingegeben. Das ist halt Abtempo, wie vielleicht kannst du noch eingeben, wie viel Beats per Minute und alles Mögliche halt gemacht.
Cool.
Dann kam ein Song raus.
Mega.
Ganz ehrlich, dann hätte ich, wenn ich den im Radio gehört hätte, bei Radio Energy zwischen Artemis mit hier, I Miss You und dem anderen Schwachsinn irgendwie.
Ja, bin ich aufgefallen.
Wäre mir nicht aufgefallen. Ja, absolut überhaupt nicht.
Aber das stützt die These.
Und das,
ich glaube ja, dass.
Und das ist so krass.
Ich glaube ja, dass diese ganzen Songwriting-Camps, die jetzt noch von den Major-Labels und so bezahlt werden, ja, also wo talentierte Leute dann halt gesagt werden: Hey, komm, dein Release hat vielleicht nicht so geklappt, aber hier, schreib mal, wir haben hier Künstlerin XY, die bauen wir gerade auf, schreib dir mal eine geile Hook, ja, und du schreibst einen geilen Refrain und dann klöppeln wir das zusammen mit Produzent, schieß mich tot, und dann kommt sie rein, darf drüber singen oder er, scheißegal, und dann schauen wir mal, ne, so, weil ja, super viele mega talentierte Leute haben jetzt 20 Mann haben an einem Song gearbeitet. Ist ja nichts, was Neues heutzutage. Ich glaube tatsächlich, dass das genau die Leute sind, die so ein bisschen Schiss um ihre Leben, weil es sind ja Einnahmen für diese Leute.
Ja.
Und ich glaube, das könnte wegbrechen. Also in dem Sinne, ich glaube, es wird immer so eine Art Underground geben, wo Leute keinen Bock haben auf Cheaten, nenne ich es jetzt mal, oder auf KI oder auf keine Ahnung, ne? Also so Subkultur, die halt ihr Ding macht. Und wie das dann, wie das beim Punk war, wie das beim Rap war, wie das bei allen Metal, alles was, ne, dann irgendwann wird was davon in die Kommerzialität gespült und dann kann man hergehen und sagen, so, ey, wir programmieren jetzt hier, lass uns mal 20 Songs in dem Style, brauchen wir jetzt hier. Zack, KI gefüttert, 20 Songs in dem Style, here we go. Und vielleicht brauchst du nur noch so eine Art menschlichen Avatar, die dann da nochmal drüber singt, wo noch nicht mal klar ist, ob er oder sie das dann noch selber gemacht hat. Weil who cares? Ja, so bei Milli Vanilli war es jetzt auch nicht so das Drama. Obwohl, das war ein Drama damals, aber ich glaube.
Das war damals ein krasses Drama, aber ja.
Aber ich glaube, wir leben in Zeiten, wo man dann irgendwann sagt, das ist sowieso alles gefaked, who cares? Hauptsache sieht geil aus und klingt gut. So, ne? Also im Pop jetzt. Im gnadenlosen Pop. Ich glaube, das wird da kommen. Es wird unaufhaltsam sein.
Im gnadenlosen Rock ist mittlerweile ja auch nicht viel anders.
Ja, aber es ist ja Pop. Also alles, was sich viel verkauft.
Ja.
So, ne? Ja. Also wenn man Pop so definiert. Alles, was halt von den Leuten in Massen konsumiert wird, wo man viel Kohle mitmachen kann. Ja, wo Ticketmaster Dynamic Pricing machen kann. Ihr Schweinepriester, ich hätte fast Oasis-Tickets gehabt, aber das war mir dann doch zu viel. Nach 6 Stunden, ja, ich habe mich so gefreut. Ich war auf Platz 554.216, als ich mich eingeloggt habe. Und dann war ich durch. Und dann sagten die, ich muss mich nochmal einloggen. Und dann konnte ich mich nicht nochmal einloggen. Und dann habe ich gedacht, fickt euch, das meine ich mit. Und dann las ich so, hey, ich habe 80 Euro für das Ticket bezahlt. Ich 350, wie kann das denn sein? Tja, Dynamic Pricing, kannte ich vorher nicht. Krass, was es gibt. Ich glaube, die Gallaghers kannten das auch nicht, ist meine Theorie.
Den Gallaghers, den
für Nordamerika haben sie jetzt gesagt, gibt es das nicht. Sie wollen jetzt Nordamerika-Dates ankündigen und haben gesagt, nach dem Desaster, was sie jetzt in ihrer Heimat erlebt haben, möchten sie für die Nordamerika-Tour nicht, dass sich das nochmal wiederholt. Das wäre nicht in Ordnung.
Nee, das ist, ich denke, dass das die auch super fair sind, was das angeht.
Also ich glaube tatsächlich, dass sie super naiv sind, weil die Jungen, ich glaube, das hat ihnen Scheiß interessiert, die haben das ans Management abgegeben und das Management hat halt gemacht. So, ne, so, weil es kam dann ja auch auf so, Ticketmaster hat ja auch die Taylor Swift Eras Tour gemacht und
die machen alle Touren mittlerweile fast.
Ticketmaster ist ja auch, es ist ja auch so witzig, ne, dann sagt Ticketmaster, es ist so geil im Detail, ne, sagen die so, naja, das liegt am Veranstalter, der Veranstalter von allen Konzerten bei Oasis ist Live Nation und wem gehört Ticketmaster? Live Nation. So, also das ist halt richtig krass. Auf jeden Fall, Taylor Swift ist halt nicht ganz so auf den Kopf gefallen und hat von Anfang an gesagt, so, ey, ich könnte alles machen, aber kein Dynamic Pricing bei mir gibt es nicht. Sonst macht das wer anders. Also gab es das bei ihr nicht. Ja, also sie hätten Einfluss drauf gehabt, wenn sie es denn bedacht hätten. Aber ich glaube, dass den Zweien, ich glaube nicht, dass die sich wirklich krass in geschäftliche Dinge reinfuchsen.
Nee, ich glaube,
sind die nicht die Typen für?
Nee, einfach überhaupt nicht. Die wollen einfach Musik machen, ein bisschen. Das war's. Ja. Noel will einfach bloß Musik machen. Und ein bisschen seine Meinung in die Welt posaunen. Ja. Ob die jemand interessiert, ist erstmal egal, aber macht's erstmal. Ja.
Und Ilkay Gündoğan Textmessages schreiben.
Oh, natürlich, weil er ist ja eine Manchester City-Legende.
Ja, es ist so geil, ne? Das ist wirklich passiert, bevor. Gündoğan ist jetzt ja zurückgewechselt. Und Noel Gallagher hat ihm vor dem Wechsel angeschrieben und gesagt: Captain, come home. Wie krass, ich meine, du kriegst so, ich stell mir das so vor, so, weißt du, ich bin Ilkay Gündoğan und mich schreibt fucking Noel Gallagher an.
Ja, aber ich glaube, das ist
für den nicht so ein krasses Ding. My Captain come home. Und denkst so, na, also ich habe so ein Snippet gesehen, wo Ilkay das selber erzählt hat, ne, und der hat gegrinst bis über beide Backen. Das ist schon, ja, okay, wahrscheinlich, der hört andere Musik wahrscheinlich, obwohl, der ist ein Man City Kapitän, der kennt den.
Sobald du in Man City einläufst, musst du erstmal die Definitely Maybe auswendig lernen. Das ist das Erste, was du machst.
Sonst hätte Noel ja auch gar nicht die private Handynummer.
Ich glaube, die ersten 11, die können einfach die Definitely Maybe auswendig, müssen sie.
Ja, auf jeden Fall. Jeden Morgen vorm Training wird die Platte durchgesungen.
Und keine andere, bloß die ganze Zeit.
Ich stelle mir das gerade vor, wie Pep Guardiola dann da steht, so, alle ran hier, jetzt wird gesungen.
Und heute bist du mal der Schlagzeuger und heute bist du das super. Und das.
Noel ist auch da, der passt auf, ob das auch passt.
Ey, ich stell mir gerade so vor, wie oft so Noel und Liam einfach so ins Stadion reingehen so oder zum Training so, hi, ich bin's, ach, komm rein, wie geht's dir? Ja, trink noch ein Käffchen mit und ja, alles gut.
Also
und,
die hängen da ja wirklich ab, ne? Ich meine, Liam ist auch immer noch so ein Typ, der hängt immer noch im Pub rum. Also das ist jetzt nicht der Typ, den du irgendwo, keine Ahnung, beim 5-Gänge-Menü triffst. Nee, null. So, und das ist schon irgendwie abgefahren. Und ich glaube, deswegen war da auch die Enttäuschung so groß, weil man halt gedacht hat, ey, ihr seid doch so Working-Class-Dudes. Wie kann es sein, dass euch das passiert, ja? Dass wir hier abgezogen werden, weil, ey, wir sind auch alle so Working-Class-Dudes, die euch verehren seit ewig. Wir freuen uns so sehr, dass ihr wieder da seid. Und dann sowas, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, ne? Also ich glaube, das war so der große Frust, aber die Wahrheit ist natürlich auch, ja, es sind halt Working Class Dudes, die sich mit diesem Geschäftsscheiß halt auch nicht gerne auseinandersetzen. Weil
Glück haben die einen Manager, ne? Oder haben die Manager mehrere?
Ich glaube, die hatten immer diesen einen Typen, der die entdeckt hat.
Ja, aber die waren,
ich weiß nicht, ob der da immer noch mit drin steckt. Also ich glaube mittlerweile, ich weiß auch gar nicht, was die geritten hat, das jetzt zu machen. Das habe ich immer noch nicht gecheckt. Aber eigentlich auch egal. Ich hätte halt Bock gehabt und deswegen hatte ich es halt versucht, weil ich dachte, das ist so ein Pop-Moment und ich habe nicht so viele Pop-Momente live erlebt. Und irgendwie,
ja, das wäre auf jeden Fall.
In Manchester, also, oder Wembley zu stehen bei dieser Tour, hätte ich irgendwie so, egal wo, oder ob ich die sehe oder nicht, scheißegal, aber ich wäre so dabei gewesen, weißt du? Hätte mich gereizt.
Bei Oasis ist es dann mit hier Don't Look Back in Anger, wenn 50.000, 60.000 Leute Don't Look Back in Anger singen, dann geht dir einfach einer ab, dann kannst du sagen, okay, jetzt war's. Wenn ich jetzt sterbe, fuck it.
I'm
egal.
A rock'n'roll star, ja.
Ja, sowas alles.
Oh, herrlich. Das Witzige ist, ein guter Kumpel von mir hat dann von Oasis mal die haben in Bielefeld beim PC 69 gespielt. Den Club gibt's gar nicht mehr, der ist heute im Parkplatz. Da passten damals vielleicht, keine Ahnung, 1500, 2000 Leute rein, wenn der ganze Halle offen war. Und hat die Setlist gepostet, ne? Und das ist also im Prinzip, ey, wer da war, braucht nichts anderes mehr. Das waren halt genau zu dem Zeitpunkt, als das zweite Album raus war. Es war ein Best-of aus diesen beiden Alben. Fertig.
Reicht.
Alter.
Reicht. Da kam ja auch nicht mehr viel.
Und ich habe eine Arbeitskollegin, die war da. Oh, ich bin so neidisch.
Boah.
Also, ne, aber so ist es halt. Also ich bin zu spät auf den Oasis-Train aufgesprungen damals.
Ist ja genauso, wie ich immer noch zwei Leute ärgern kann. Den Markus, wie ich sagen kann, ich war bei Tool, weil es war bei Rock im Park, aber ich habe wieder das Tool live gesehen und The Perfect Circle. innerhalb von 10 Monaten beide live gesehen.
Crazy.
Und dann habe ich 2007 und 2008 die White Stripes live gesehen.
Ja, geil, auch schön.
Einmal bei Rock am Ring und einmal im Solo-Tour. Easy.
Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute irgendwann bei Linkin Park stehen werden und sagen, ich habe die noch mit Chester gesehen.
Na, jetzt jetzt bei der nächsten Tour.
Ja, ja.
Kann man ganz viele sagen.
Das werden wahrscheinlich alle sagen. Ey, weißt du, damals mit Chester, ja, war schon geiler. Ja, aber jetzt, ja, ist ja auch ganz okay, aber ja, macht's schon gut. Macht's schon ganz okay.
Ey, wenn diese ganzen Querelen nicht drumrum wären, würde ich's feiern. Ja, aber die ganzen Querelen drumrum nerven mich ein bisschen.
Bei den Querelen wäre ich auch echt vorsichtig. Also das Letzte, was ich so dazu gehört habe, gerade so zu diesem Scientology-Ding, ist wohl, dass die Eltern von ihr, also sie ist wohl eine Born-In. Also das heißt, ihre Eltern sind Scientologen und sie wurde in die Sekte reingeboren. Dass die sich schwer tut, damit einem Statement, die Eltern arbeiten da noch, die sind da angestellt. Das ist mittlerweile bekannt so. Und dass man sich da schwer tut, ein Statement rauszuhauen, das kann ich nachvollziehen, weil ich nicht weiß, was da dran hängt. Da fehlt mir der Einblick. Also das finde ich schwierig.
Aber es geht
um den Park. Das Masterson-Ding hat schon einen anderen Geschmack, aber da denke ich auch so, naja, ey, wie viele Leute, und sie ist ja nicht die Einzige gewesen, die ganz lange zu ihm gehalten haben, bis er dann irgendwann mal verurteilt war. Und dann gab es ja noch Mila Kunis und Ashton Kutcher, die sich nicht so dumm waren, ihn selbst dann noch zu verteidigen. Ja, und mittlerweile beide jetzt aber wohl doch zurückgerudert sind. Ich weiß nicht, ob es aus geschäftlichen Gründen oder weil sie es dann doch vielleicht mal gecheckt haben, dass der nicht ganz zu Unrecht verurteilt wurde und nicht ein Justizopfer ist, sondern diese Taten wohl begangen hat. Ja, und das scheint sich ja schon eindeutiger zu kommunizieren. Aber es muss denen klar gewesen sein, dass das hochgespült wird. Wenn es das nicht war, ist es naiv.
Ja, und
Im höchsten Maße.
Die Sachen hättest du einfach umgehen können. Es ist einfach bloß das, was bei Mike Shinoda hat ja mit ihr schon mal zusammengearbeitet in einer ganz anderen.
Sind die nicht auch seit Jahren befreundet? Sowas las ich auch.
Wahrscheinlich, aber es gibt ja ein Video schon mit ihr, wo sie Bleed It Out, glaube ich, singt.
Ja.
Oder so.
Ja.
Und das macht sie halt sehr, sehr, sehr gut. Und da haben alle schon drunter geschrieben als Kommentar hier, ja, wenn dann mit ihr und so. Und das hat er auch für ernst genommen. Sie hätten bloß von Anfang an das selbst kommunizieren müssen.
Ja, das wäre schlauer gewesen, auf jeden Fall.
Das wäre auf jeden Fall schlauer gewesen.
Ich verstehe aber trotzdem, dass Mike Shinoda vor allen Dingen weitermachen will, weil wenn ich mal so ganz ehrlich bin, ich habe das auch immer als seine Band verstanden. Also ich weiß nicht, wer da die Songs geschrieben hat, aber ich hatte immer so das Gefühl, eigentlich das meiste geht von ihm aus und er hat das große, große Glück, dieses Ausnahmetalent in Chester Bennington in seinem Leben kennengelernt zu haben. Also ja. Talent ist ja schon fast zu wenig. Also der hat ja wirklich sein Leben daraus gesungen. Also ne, das, was da an Schmerz in der Stimme war, ist ja ein erlebter Schmerz bei ihm. Das weiß man ja heute. Sehr, sehr verbrieft. Das ist ja das Tragische daran. Und ich glaube, das ist dann auch so schwierig, zu sagen, ich mache unter demselben Namen diese Band weiter. Er hätte sich ja auch einfach The Shinodas nennen können mit anderen Leuten und trotzdem Linkin Park Songs spielen können. Das hätte ihm ja keiner übel genommen.
Nee, das glaub,
und die Leute wären, glaube ich, auch gekommen. Also.
Vielleicht nicht in der Masse, aber es wäre hätte gereicht auf jeden Fall.
Ah, die hätten auf
es
jeden Fall ja alle Festivals gespielt. Also ich glaube, wenn der hinge, hier, ich habe jetzt wieder eine Band und wir spielen hier auch Songs von meiner alten Band, aber haben auch ein neues Album gemacht, also Rock am Ring wäre safe.
Ja, aber jetzt vielleicht nicht der Main-Slot, aber ja, irgendwo mittendrin irgendwo.
Also es ist ja nicht so,
dass reicht.
Wir reden ja nicht über einen Mann, der irgendwie bedürftig wäre.
Bei mir war immer was bei mir lustigerweise Meister für mich an Linkin Park abgeschreckt hat, war Mike Shinoda. Ich hasse es, wenn der ans Mikrofon geht. Das ist für mich die absolute Hölle.
Ja, aber so, also man hat ihn ja immer als Bandleader wahrgenommen, würde ich sagen.
Ja, aber DJ Bobo ist ein besserer MC als Mike Shinoda.
Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Also, dass die Raps von dem grauenhaft sind und dass er auch kein geiler Sänger ist, alles ist so. Aber
es ist einfach so, ja.
Aber er ist ja dann trotzdem am Ende, glaube ich, Songwriter
und
Produzent in den meisten Sachen.
So nenne ich die Folge, DJ Bobo ist ein besserer Rapper als Mike Shinoda.
Ja, das wird geklickt. Das wird, und dann kommt das ganz am Ende nach, wie welcher Stunde sind wir jetzt? Leute,
oder so.
Oh, Stunde 8, jetzt wird gerantet hier, Mike Shinoda, DJ Bobo, wer ist der bessere Rapper? Ich überlege gerade, ich meine, DJ Bobo hatte natürlich diese Wahnsinnszeile.
It's a party song, makes the party going on.
Ja, genau, so. Ja.
Oder Music is what I'm living for, mehr musst du nicht sagen.
Nein, und ich glaub's ihm, natürlich. Und was ich an DJ Bobo besonders faszinierend finde, dass er im Alter hübscher geworden ist.
Ich habe den seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr irgendwo in irgendeiner Zusammenhang
manchmal
gesehen.
Manchmal sieht man, er hat sich irgendwann die langen Haare abgeschnitten. Ich fand, das hat ihm gut getan.
Na, zum Glück.
Das ist jetzt
zum
natürlich
Glück.
Hier sehr, sehr oberflächlich von mir, das weiß ich. Ne? Also für.
Ja, wieso? Manchmal ist es einfach so.
Es ist, ist halt mein Geschmack. Ich mag Männer mit kurzen Haaren ganz gern.
Ja, ist okay.
Ich mag auch manchmal Männer mit langen Haaren, aber ich fand zum Beispiel auch cool, als Metallica neue Friesen hatten. Fand ich cool.
Ach, da war ich zu jung dafür, das hat mich nicht interessiert.
Ich mochte das auch, als Bon Jovi sich seine Matte abgeschnitten hat. Das waren Zeiten.
Boah, das ist jetzt so, jetzt gehen wir wirklich ins ganz,
aber,
ganz Tiefe zurück.
Bevor wir jetzt ausufern hier, ne? Ich glaube, machen wir mal einen Deckel drauf hier, oder?
Ich wollte bloß noch eins sagen. Slipknot haben Metal gerettet.
Slipknot?
Slipknot haben Metal gerettet.
Ist das so?
Ja, als ich, guck mal, ich war, Ende der 90er war ich 14, 15.
Ja.
In dem perfekten Alter dafür, empfänglich für Metal und alles Mögliche zu sein.
Ja.
Da empfand ich für Metallica, Iron Maiden,
ja.
Slayer und so, waren für mich alles alte Leute Musik.
Creator.
Und dann kam, Creator gab es zu dem Zeitpunkt für mich noch nicht. Das war für mich zu weit weg.
Aber die waren
im tiefsten
schon da.
Osten. Aber die im tiefsten Osten kannte keine Sorge Creator. Also jedenfalls nicht mit 14, 15.
Nicht?
Da waren andere Sachen. Oh. Nee.
Also als ich meine erste Metal-Phase hatte, war es so eine deutsche Metal-Phase und die war ja 5 Jahre früher als bei dir. Ja, vielleicht nicht.
Ja, siehst du, das.
Ja, und da gab es so Running Wild, Creator,
ja, aber
Halloween.
Ja, aber es liegt wirklich.
Diese und ganzen komischen Teutonen-Metal-Bands. UDO.
Das war alles für mich alles alte Leute-Musik. Und.
Ja.
Und okay. Von alte Leute für alte Leute.
Oh,
und dann plötzlich kam halt so
paar
wild gewordene, die halt irgendwie auf ihre Instrumente eingedroschen haben, die aber technisch unfassbar gut waren, wenn man es im Nachhinein sich anhört. Und was ich immer noch am ersten Album so unfassbar geil finde, dass das einfach so im Anführungsstrichen, ich sag jetzt mal als große Anführungsstrichen, sehr, sehr positiv, so beschissen klingt. Das ist teilweise mit einer Kartoffel aufgenommen.
Geil.
Aber das ist es klingt so geil.
Ich muss mir das nochmal anhören. Würdest du sagen, Korn haben mitgeholfen?
Ja, aber die waren nicht in diesen Thrash-Metal-artigen Ding drin.
Da waren die nicht drin, das würde ich auch sagen.
War Korn schon New Metal?
Ich weiß es gar nicht.
Korn waren so die ersten richtigen New Metal-Sachen. Ja. War so Korn. Ja, Limp Bizkit kam später.
Ich war in dem Alter, für mich war das nicht
The Filter Real war auch so typisch. New Metal-Sache.
Für mich war das nicht The Real Thing, weißt du? So, für mich war so Judas Priest, das war The Real Thing. Oder,
ja, aber es war, für mich war es alte Leute Musik. Als ich 15 war, warst du 20.
Irgendwo habe ich noch die Maxi-CD von Aber Bitte mit Sahne in der Sodom-Version. Wahnsinn.
Ach du Scheiße.
Was für ein Short, Aber ich hab's gefeiert. Mein 50-jähriges Ich, ne? Herrlich.
Deckel drauf machen. Ja. Ich habe Sodom mal in München live gesehen, im Backstage.
Oh, cool.
Lass sein 30 Jahre Sodom, kann das sein? Oh, 25 Jahre Sodom?
Ich würde sagen, die gibt es jetzt 60 Jahre. Sag ich jetzt einfach
mal so. Irgend sowas. Es war auf jeden Fall irgend so ein Jubiläum. Irgend sowas, so eine Jubiläumstour. Und da meinte zwei gute Freunde von mir, Grüße gehen raus an Nico und Peter, die meinten so, kommst du mit, wir gehen uns Sodom angucken. Und ich so, ey, Sodom, ich noch nie live gesehen, ich weiß so ein bisschen, wer es ist, keine Ahnung, was mich erwartet. Ich war noch nie auf so, was die Menschen angeht, auf einem ekelhafteren Konzert als da.
Warst nie bei den Kassierern?
Lustigerweise schon, aber da war ich so besoffen, weiß ich nichts mehr von. Ja,
das ist gut.
Aber Sodom, ey, die haben neben das Klo gekotzt, während sie gepisst haben und sowas. Also das habe ich noch. Das waren ältere Leute.
Die Nummer. Alte Leute beim Kotzen und Pinkeln zu gucken, ist wirklich nicht so geil.
Nee, und das ist aber auch wieder 10 Jahre her vielleicht oder so, keine Ahnung.
Ich finde, das löst dann auch so Fremdscham aus. Also, ne, weil ich mir denke, bin jetzt auch so Mitte 40 und ich käme mir sehr komisch dabei vor, heute auf eine Bühne zu scheißen. Also so mit 20, maybe.
Also. Ja, die auf der Bühne gerade nicht mal, aber weiß ich nicht. Die im Publikum, das war alles so, das war so richtige Assi-Mettler waren
ja,
das so.
Ja, aber auch das noch war, fand ich auch,
ja, so richtige Assi-Fresh-Mettler, wo schon wahrscheinlich mit 15 schon so die ersten Sternkronen sich reingeballert haben.
Ja, ich hoffe doch.
Und so, ja, hatte jeder.
Naja, früher, also in meiner Jugend hat man halt am Busbahnhof für die Palette Cardsquell aus dem Aldi gelebt. So war das. Und dann ist man Sternhaare voll auf irgendwelche Konzerte gegangen und hat sich benommen wie die Axt im Walde. Das sind Sachen, wenn ich da heute drüber nachdenke, ich würde es verurteilen, also ich verurteile das, ja. Aber das war halt im besten Sinne hat man halt irgendwann dazugelernt und hat es dann anders gehandhabt. Es gibt natürlich auch Leute, die darauf hängen geblieben sind und die immer noch so sind. Also klar.
Ja, bei uns war es der Skaterplatz und der Sternburgkasten.
Ja. So. Ne?
Das war bei uns
also, auch. Wie Schorsch Kamerun schon mal sagte, ne? Wir hatten halt andere Ideen, was wir vom Leben wollten, zum Beispiel saufen.
Ja. Und ich habe eine andere Idee vom Leben, und zwar, dass wir jetzt das Ding zumachen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Wer soll sich das auch sonst noch alles anhören? Ja,
also ich nicht.
Es war mir ein Fest, mal Fragen zu stellen und mehr. Ich hoffe, ich habe mehr zugehört als geredet. Weil
ich glaube, also über das Album haben wir vielleicht 20% geredet von den ganzen 2 Stunden.
Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, hört da wirklich mal rein. Es lohnt sich, es macht Spaß. Man merkt, dass da, und das habt ihr hoffentlich jetzt auch in diesem Podcast hier gehört, wie viel Liebe zum Detail da drin steckt. Und auch gerne zum perfekt-unperfekten Detail. Ja, das.
Und ich habe nicht mal die wildesten Sachen erzählt.
Und wenn ihr die zum Beispiel auch die Moldy Peaches mögt, ne, weil an die musste ich auch ein bisschen denken, hört doch gerne mal rein.
Sehr schön, da habe ich gar nicht dran gedacht, aber stimmt auf jeden Fall.
Also so diese Era, ne, so um Kimia Dawson und was da alles so abging, finde ich schon.
Ewig nicht mehr gehört, muss ich mich da reingehen. Beim Adam Green Konzert war ich auch ein paar Mal Adam Green, der war mal lustig, den mochte ich gern.
Ich überlege, habe ich den mal live gesehen? Weiß ich nicht mehr.
Ich habe den ein paar Mal live gesehen, Adam Green, der war mal lustig.
Ja, das glaube ich.
Ja, die Peaches zwar nie, aber ihn auf jeden Fall ein paar Mal live.
Schön. Das ist doch eine schöne Sache. Guck, und lustig war es doch jetzt auch, finde ich. Also.
Genau. Also unterhalten wart ihr auf jeden Fall jetzt die letzten 3 Stunden oder 3,5, ich weiß nicht, wie lange das jetzt war.
Ich hoffe es. Ich hoffe, meine Festplatte hält noch. Genau.
Genau. Guti.
Guti.
Dann, du hast anmoderiert, dann moderiere ich einfach ganz fröhlich ab, wie ich es immer mache.
So soll es sein. Es ist dein Podcast. Ich hab ihn ja quasi nur
gehijackt.
Gehijackt, genau. Wie in einem guten Zack Snyder-Film.
wie man es im Altfranzösischen so sagt. Dann danke Sven, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, mit mir einfach jetzt zu quatschen zum dritten Mal, bestimmt nicht wie das letzte Mal. Ich glaube, du wirst so ein Running Gag hier bei uns einfach werden.
Ja, sehr gerne. Vielleicht muss ich auch irgendwann einen eigenen Podcast machen, und um gegen einladen zu können.
Oh, das wäre schön.
Das wäre vielleicht ganz geil. Ich habe weder Namen noch Konzept im Kopf und ich weiß auch gar nicht, ob ich die Zeit dafür hätte.
Einfach nur ein Furz and Furzcast.
Den Furzcast, ja, ich mach, ja, genau. Das ist eigentlich geil. Auf einen Furz.
Oh Gott, nein. Gott,
nein.
In dem Sinne,
nein,
Leute.
Nein, das machen wir nicht.
Leute, lasst alles raus, was keine Miete zahlt, und macht euch einen schönen Abend, schöne Nacht, was auch immer, wann ihr den ganzen Quatsch hier hört, und ich sag von meiner Stelle aus vielen Dank an Sven und tschüss fürs und vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.